Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert.
Moin Moin, ich bin Nico.
Ich bin der Dennis.
Ich bin Grabowski.
Und ich bin Andy. Und schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Episode 68 Bad Ab Malstrom Komplex Nummer Alpharius. Hallöchen. Wie geht's euch?
Schönen guten Hallo.
Ja, liebe Grüße aus dem Apothekarium der Sons of Eschweiler. Durchwachsen.
Hier von der Friesenrumpfront alles im grünen Bereich.
Ja, hier ist auch alles im Lob, würde ich sagen. Ich freue mich.
Schön, schön. Ich verköstige gerade den letzten Honigschnäpsle vom lieben Sebastian. Heute in Kombination mit heißem Kamillentee gemischt. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz feine Sache.
Ja, ich habe mir auch hier so einen Grog gemacht mit einem Zitrone-Ingwer-Mango-Tee und einem guten Schuss Asmussen.
Sehr gut. Fips Arschmuskel.
Über
immer sehr gut. Freunde, wir wollen ein bisschen sprechen heute, und zwar über die Minotaurs mit BMK römisch 20, deshalb Alpha Legion. Kleiner Scherz am Rande. Aber vorher wollen wir noch mal über ein paar Sachen sprechen. Und zwar A findet am 17.02. in Hamburg auf der MS Stubnitz wieder so ein tolles Bolt-Thrower-Tribute-Konzert statt. Wieder mit Four Victory. Das wäre der erste Name, die haben ja letztes Jahr auch schon da gespielt. Da hatten wir sehr viel Spaß. Dann Sparehead. Auch eine Band, die letztes Jahr auch schon da gespielt habe. Das war sehr, sehr gut nochmal. Und dieses Jahr Realm of Chaos. Die haben wir gerade erst kennengelernt. Und das ist auch eine Warhammer-Metal-Band. Also die machen quasi das, was Grabowski und ich ein paar Jahre lang versucht haben umzusetzen. Und machen hervorragenden Warhammer 40k-Metal. Bin ich persönlich sehr von angetan. Und die haben auch gerade eine neue Single rausgebracht. Ich glaube, den Song Guardsman, wenn ich mich nicht irre. Und ja, das ist auf jeden Fall eine richtig feine Sache. Die kommen auch vom Mittelrhein. Ja, ist halt so Oldschool Death Metal. Also ich finde die ziemlich gut. Und ja, die spielen am 17.02. in Hamburg mit diesen besagten beiden Bolt Thrower Tribute Bands. Und ich sag mal, die MS Stubnitz da unten im Konzertraum in diesem alten Kutter, das ist halt ein umgebautes Boot, sieht halt aus wie bei Hellraiser, ne? Also das ist mega geil. Also die ganze Atmo ist super, der Sound ist super, hat mega Spaß gemacht, die ganzen alten geilen Kamellen von Bolt-Thrower mal live zu hören, ist auf jeden Fall auch eine Reise wert. Ihr werdet da uns als Podcast-Team auf jeden Fall auch in der einen oder anderen Form antreffen. Und wie gesagt, Realm of Chaos, auch richtig geile Band. Check die mal aus, wir packen erstmal die Shownotes. Ja, nur so als kleines Ding. Der Konzertflyer auch mit richtig gutem Black Templars Artwork. Wundervoll. Einfach wundervoll.
Ja, da war der erste ja schon so geil, ne? Also für das letzte Konzert mit dem Nightlords Chaos Space Marine da.
Schicki.
Da im Hintergrund. Richtig geil. Ja,
also wenn man da ein Poster abstauben kann, ist immer sehr, sehr gut. Auch für das heimische Hobbyzimmer. Ja, dann.
Genau, wenn man keins findet, einfach mal auf dem Klo gucken.
Oder auf dem Gang, im Treppenhaus. Es hängen da diverse.
Auf dem Gang Location. War das, genau, sorry.
Wir wollen jetzt nicht dazu anstiften, Poster abzureißen, aber sowas wird nach der Veranstaltung in der Regel ja eh weggeschmissen.
Ja, wir distanzieren uns ja generell von jeder Form von Straftat, ne? Also
ja, auch, ja, natürlich, also immer. Und im Zweifel ist das ja alles Satire.
Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
Wenn das nicht reicht, dann setzt sich Santo bald an den Flügel und singt ein bisschen was über die Kunstfreiheit, meine Freunde. Apropos Santo. Wir leben ja wirklich in wirklich stürmischen Zeiten, politisch, gesellschaftlich. Erst Mia Khalifa, dann Harald Schmidt und jetzt Santo. Die Frage ist, auf welche moralische Instanz kann man sich heutzutage noch verlassen? Ja,
es wird schwer.
Santa nimmt aus privaten Gründen eine kleine Auszeit und hatte mich gebeten, was Kurzes das so anzuteasern. Ist jetzt nicht weiter spektakulär, aber Santo ist erstmal raus für ungewisse Zeit. Aber er lässt verkünden, dass er irgendwann wiederkommt. Mehr wissen wir auch nicht, was diesen Zeitraum angeht.
Es wird wahrscheinlich so ein Warhammer-Zeitraum sein. Im Nachhinein heißt es dann, der war ja eigentlich nie weg, weil circa M2.
Ja, genau. Circa M2 hat er Santo. Das Podcast-Team verlassen und circa M2 ist er auch zurückgekehrt. Ja.
Es war nämlich gar nicht der Santo, es war ein anderer.
Ja, sehr gut.
Ja. Wenn ihr da nichts zu sagen habt, können wir eigentlich in Butter Progress. Er lässt auf jeden Fall alle Zuhörer lieb grüßen, also die Korrekten von euch, die anderen natürlich nicht.
ihr wisst genau, wer gemeint ist.
Entscheidet nun selbst, wie korrekt ihr seid.
Ja, genau. Er wird sich aber sicherlich nicht lumpen lassen, mal bei der Taktika oder sonst wo vorbeizuschauen und sich ein bisschen auf die Schulter klopfen zu lassen. Das geht das bestimmt so. Klar.
Der wird auf jeden Fall.
Wollen wir?
Ja. Ich klopfe ihm gerne einen auf die Schulter.
Womit ist die Frage? Wollen wir in den Butter Progress?
Das
Nico,
können wir.
Boah, ist dieser, also dieser Honigschnäpsle ist in heiß auch nochmal eine ganz andere Geschichte.
Der geht auch schneller rein.
Ja.
Aber nicht wieder raus. Mal
gucken, wie lange es diesmal dauert, bis das Sprachsystem seinen Geist aufgibt.
Komplett linguistische Entgleisung.
Dann machen wir eine Doppelfolge draus. Der zweite Teil ist ab 18. Oh, ich freue mich.
Ab 18 Uhr.
Hobby Progress. Ich bin fleißig an Bäumen zugange und werde heute die letzten Vorbereitungen treffen. Beim letzten Baum, danach kommt die Grundierung, also es werden 6 Bäume. Ich werde tatsächlich auch nochmal ein Bildchen machen für euch, damit ihr mal einen Eindruck davon bekommt, wie beknackt ich gerade in der Birne bin.
Einfach ein Foto von dir einfach.
Ja, weil das ist echt... ja, natürlich. Mit einem Baum, der mir aus der Schnute wächst oder so. Mal gucken. Oder ich führe sie irgendwo ein, ich weiß es noch nicht genau. Jedenfalls, da bin ich auf jeden Fall fleißig zugange. Das andere, worauf ich mich tatsächlich tierisch gefreut habe, ich hatte es schon bei der letzten Aufnahme angekündigt, dass ich mich auf ein Schiffchen aus England freue, und zwar eine Battle Barge der Space Marines, also für Battlefleet Gothic. Und das Nervige ist, wer mir da so ein bisschen in die Parade gefahren ist, Hermes. Hermes schickt mir eine Nachricht nach der anderen, oh, wir haben dich nicht zu Hause angetroffen. Oh, schon wieder nicht angetroffen. Gib doch mal einen Ablagerort ein. Da gebe ich schon Terrasse.
Terra. Du hast
Terra bin ich angetroffen. Terra.
Das Ding liegt jetzt, wahrscheinlich das liegt jetzt in irgendeinem Gebirge in Anatolien.
Himalaya einfach.
Oh, oh. Naja, also auf jeden Fall mega ätzend. Und jetzt kann ich es nächste Woche endlich in so einem Shop abholen. Darauf freue ich mich. Aber das ist ein langer Weg, weil ich hätte jetzt schon gerne einfach mal mir Gedanken über ein Farbschema oder so.
Ja, ich habe hier zwei Angriffskreuzer für dich liegen, ja. Aber du gehst ja lieber zum FC St. Pauli, als mal im Hobbyraum aufzutauchen.
Ja, es tut mir leid. Und dann aber auch so 0-0. Ja, nächstes Mal.
Nächstes Mal, wenn FC St. Pauli spielt.
Cool. Jetzt ist der Raum ja erstmal belegt, nein. Aber vielleicht können wir bald mal wieder hier bei mir mit Fahrgemeinschaften und so wie in alten Zeiten.
Ich wollte es gerade vorschlagen, das würde sich auch anbieten.
Darf ich dabei?
Mit ja. Fahrgemeinschaften. Mhm.
Jetzt muss ich nur noch ein freies Wochenende finden.
Ja. Ist ja bald Weihnachten.
Ja, genau. Lass uns doch eine geile Lass uns doch mal eine Weihnachtsfeier machen, Dennis. Das kriegst du doch bestimmt durchgedrückt, oder?
Also, ich habe lange frei. Feiert ihr Weihnachten da oben im heidnischen Norden? Ich meine, ihr seid ja keine Katholiken da mehrheitlich, ne?
Ja, schon. Du musst nur eine Spritzschutzschürze mitbringen, weil wir werden das
Wildwasser-Essen vor Ort schlachten. Wir sind nämlich so Wikinger-Typen. So, wir feiern das Ganze im Wendland oder so.
Oh.
Das kommt im Ganzen.
Wendland ist doch im Osten.
Ist mir doch egal.
Keine Ahnung.
Irgendwo ist
Odinstadt Weihnachtsmann.
Weihnachten-Ding. Aber da sind auch
da gibt's auch bestimmt Zombies T-Shirts für.
Und coolen Sidecard-Frisuren.
Geil. Flocati auf die Schultern.
Ja. Also die Dennis, was macht bei dir der Butter Progress?
Der Butter Progress ist, hat diese Woche ein wenig geruht, weil ich, also jetzt sag mal so, der hat indirekt geruht, weil man kann ja im Prinzip davon ausgehen, dass an jedem großen Bürgerkrieg, Verwerfnis, Zerwürfnis, wie auch immer, im Imperium ja auch die Alpha-Legion teilhat. Und deswegen habe ich diese Woche ein bisschen an meinem Alpha-Legion-Killteam gebastelt. Hab die ersten drei Marines fertig gebaut und zwei davon fast fertig bemalt. Jawohl. Das war leider erstmal alles, was ich diese Woche geschafft habe.
Ja, aber die sehen fantastisch aus. Ich liebe die. Ich finde das Farbschema auch sehr, sehr gut. Ne? Ist so erfrischend.
Dankeschön. Ich habe nur einmal gemerkt.
Das ist gut, mal nicht diese in sich geteilten Cyber-Bling-Bling-Alpha-Legionäre zu sehen, sondern mal wieder einen schönen. Ich finde das Farbschema gut. Das
ist halt danke. Ich habe da auch lange drüber nachgedacht, wie ich es jetzt mache, weil ich hatte den Alpha-Legion-Roman mir nochmal angehört. Ich kann es immer wieder nur sagen, hey, hört euch den an, da draußen an den Geräten, ist auf Spotify. Meiner Meinung nach einer der stärksten Horus-Heresie-Romane, die es so gibt. Ich bin total pumped danach gewesen und ja, musste da echt mit anfangen. Und ich finde halt das Cover-Artwork so geil, ne, von dem Alpha-Legionär in seiner super, also wenn man sich so Alpha Legion Marines anguckt, die es da draußen so gibt, dafür ist das Farbschema ja super, super unüblich. Also sieht man die ja nie. Meistens sind die halt so türkis, also richtig helles Türkis, oder was ja auch super schick aussieht, ist dieses Türkis Metallic und so. Und der ist halt all over the place mit irgendwelchen dunklen Blautönen, grün, ein bisschen lila, ganz viele coole Freehands drauf und so. Und ja, den Look wollte ich halt nachempfinden. Und wie gesagt, ich habe mich da echt ein bisschen schwer mitgetan, aber ja, den habe ich jetzt. Und thematisch werden die alle halt dieses Not-Thema haben.
Ich finde halt das cool, es wird halt auch so, wird glaube ich in dem Eastwan Horus Heresy Roman beschrieben, wo sich die Alpha Legion und wo sich ja vor allen Dingen Alpharius auch zeigt bei dieser Siegerzeremonie nach Eastwan sozusagen, dass wenn sie dann in Erscheinung treten wollen, das dann halt auch mit vielen Symboliken machen und sowas, ne, und sich dann halt auch erkennbar zeigen als Alpha Legion, und das finde ich kommt auf dem Cover ganz gut rüber, dass er ja vor den ganzen Gino 5-2 Chiliades da aufmarschiert und dass sie ihn ja auch als Astartes und solchen erkennen sollen, ne. Ziemlich gut.
Wundervoll. Wundervoll. Ja. Und die kriegen anstelle von, also der Dings in dem Buch ist ja beschrieben, dass der eine als Nahkampfwaffe ein Gladius hat. Und ansonsten haben die alle Falxes. Wundervolle Waffe. Kommen ja auch viel zu selten irgendwo vor. Das ist ja so ein bekanntes Ding aus der Antike, die, jetzt will ich nichts Falsches sagen, die Daker hatten sowas ganz viel. Also kann man sich schön auf der Dreiandsäule angucken. Und ja, die Notena auf diesem Chaosplaneten Not, die kämpfen halt alle mit Falxen. Und dann wird dann später erklärt, dass die Alpha Legion und auch ihre sterblichen Agenten, die sich die dann halt angeeignet haben,
da
halt
auch mitkämpfen. Sind, ne? So. Ja,
krass beschrieben,
wie damit gekämpft
wird. Ja, irre scharf. Ja, kriegst du nicht kaputt. Wundervoll. Ja, das war mein Semi-Bud-Up-Progress. Not-Progress.
Not-Progress. Sehr schön. Ja. Herr Grabowski, was steht denn bei dir so auf?
Ich habe meine Panzer fertig gepinselt, fertig bemalt und habe mich dann noch dazu entschlossen, dass ich jetzt die Tage irgendwie nochmal so ein paar Pigmente da drauf knallen werde, glaube ich, so an die Ketten halt. Das habe ich jetzt nicht gemacht erst, weil ich mir erst unsicher war, aber ich glaube, das sieht schon ein bisschen besser aus, wenn die halt so Fahrtstaub quasi da am Start haben. Und ich habe noch ein Holy Griffin Skriptor in Terminator-Rüstung gebaut. Aber der ist bis jetzt nur gebaut.
Gibt's da schon Fotos zu?
Kann ich machen. Mache ich, auf jeden Fall, ja. So, ich wollte tatsächlich entweder entweder nachher noch grundieren oder morgen vor der Arbeit. Mal gucken. Irgendwie sowas. Aber ja, mache ich.
Ah, wie geil.
Ja, das... Fett.
Hm? Ja, nice.
Nee, sag.
Nee, alles gut. Ich habe nur gerade eine Nachricht bei Insta bekommen. Nebenbei. Von Sven von Realm of Chaos, von der Warhammer Metal Band, als Beweis, dass sie auch wirklich Warhammer Nerds sind, einfach sein Hobbyistenprofil mit richtig vielen geilen Sachen findet ihr unter Nerd Germany. Richtig viel Chaos Space Marines. Nice. Das war's, oder was? Ja.
Andy, was hast du denn für Hobby Progress? Hast du vielleicht eine Überraschung für uns?
Ich bin selber völlig aus dem Häuschen. In letzter Zeit fiel immer wieder das Reizwort Thunderhawk. Und dann war ich so genervt, dass ich gesagt habe, okay, ich hole das Monstrum mal wieder vom Küchenschrank. Und ich habe jetzt tatsächlich in den letzten 3 Tagen den Thunderhawk fertig gebaut. Also sogar die Nightlords-Türen rausgebrochen und normale Türen eingesetzt, damit das Ding zu einem Lamentas-Thunderhawk werden kann. Ich bin jetzt gerade dabei, das Ding zu grundieren. Danach werde ich die ganze Verkabelung für meine Innenraumbeleuchtung machen. Und ja, da geht er ab, der Peter, ne? Also ich mache einen Lamentas Thunderhawk und
geil.
Ziemlich abgefahren. Aber ey, also Fortschritt Großmodelle, das ist wirklich Schmutz, ne? Also das ist wirklich. Also ich meine, ich sehe mich auch immer nicht so als den klassischen Modellbauer, der Bock auf sowas hat. Trotzdem hat mich das wirklich aufgerieben, ne? Also ich habe dann auch am Ende überlegt, okay, gehe ich jetzt nochmal mit Green Stuff und überarbeite alles an dem Modell, wo irgendwie irgendwas verzogen ist oder irgendein Spaltmaß zu groß. Da habe ich auch gedacht, scheiß drauf, Alter, das Ding wird jetzt grundiert und dann wird das bemalt. Und wenn da so ein Thunderhawk steht, guckt keiner, ob irgendwo die Ritze ein bisschen breiter ist als woanders, weil das ist einfach, alter Vater, ey. Also so viele Fehlmaße, so viel Geschnitze, damit die Teile vernünftig darauf passen. Ich sag mal, zum Glück ist ja der Forgeworld-Resin relativ weich. Den kannst du ja gut schneiden und so, ne? Aber trotzdem, also das war wirklich ein richtiger Schmerz in dem Arsch, wie der Amerikaner sagt.
Das ist ein richtiger Krampf, ne? Vor allem, wenn man sich überlegt, was man dafür auf den Tisch legt.
Gar kräftig stechen im Hinterteil. Vor allem,
wenn man jetzt selber, ich sag mal klar, Entwicklungszeit, Gussform, bla 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 bla, aber wenn man sich überlegt, was man so als, wenn man selber 3D-Druck betreibt mit Resin, was das Materialwert im Prinzip ist und was man da auf den Tisch legt und was für eine rottige Qualität man dann am Ende bekommt. Aber gut, das ist ein ganz eigenes Thema. Also, boah. Ich meine, ich glaube, wenn das Ding dann fertig ist, jetzt mit der Airbrush und so, ist das ja auch auf alles im Bereich des Möglichen, ist alles schön und gut. Aber das hat mich wirklich auch Nerven gekostet. Ne?
Ich hätte eine Frage. Und zwar, ich habe noch nie so einen Thunderhawk in der Hand gehabt. Ist der so gebaut, dass man den auch, ich sag mal, Dach aufmachen kann, um darin zu luren?
Ja, du kannst die Kanzel vorne, die werde ich nicht reinkleben, weil die sitzt ziemlich saugend schmatzend, sag ich mal. Das ist irgendwie das einzige Teil, was wirklich richtig gut so drin ist und auch gut alleine hält. Das musst du schon mit ein bisschen Kraft da rausnehmen. Und dann kannst du halt das ist aus durchsichtigem Resin gemacht. Ist auch ein bisschen bescheuert. Also ich hätte es geil gefunden, wenn sozusagen der Rahmen von der Pilotenkanzel ein Teil wäre und du die ganzen durchsichtigen Scheiben einzeln einsetzt. Aber das ist einfach ein großes Teil aus durchsichtigem Resin. Das heißt, du musst die ganzen Scheiben für die Bemalung, habe ich die jetzt alle mit Masking Tape abgeklebt, damit die durchsichtig bleiben. Und den Rahmen ausgespart. Ein Riesenaufwand. Auf jeden Fall kannst du aber dieses ganze Teil dann rausnehmen. Und dann kannst du die Piloten kannst du dir auch sozusagen angucken, aber ich habe das alles jetzt verkabelt, habe die ganzen Ioden auch schon mit Schrumpfschläuchen und so verbunden, dass ich dann sozusagen unten in dem Frachtraum, den man dann aufklappen kann, sozusagen die Elektronik habe, dass ich das da ein- und ausschalten kann und dass das ganze Cockpit so rot beleuchtet. Mit ganz vielen kleinen Dioden, nicht nur mit einer Lichtquelle, sondern mit ganz, ganz vielen. Ich glaube, ich habe da jetzt 16 kleine Lämpchen verbaut in dem Cockpit. Ist auch ziemlich aufwendig, weil ich meine, die sind kleiner als eine Stecknadel, ne? Also Stecknadelkopf ist noch kleiner, ich sag mal ein Viertel Stecknadelkopf oder so. habe ich wirklich da im Cockpit sozusagen Knöpfe ausgebohrt und dann von unten da diese Diode durchgeschoben. Und genau, dann kann man das halt unten einschalten und dann leuchtet das rot. Ich glaube, das ist ganz cool. Ja, aber es ist echt ein Krampf und das Ding ist halt auch richtig schwer, ne? Das sind halt richtig große, massive Resinstücke. Und ich muss das mal auf der Waage stellen, aber jetzt so gefühlt wiegt das Teil locker so auf 4,5 Kilo oder so.
Was hatte der, hat einer im Kopf gerade, was dieser Metall-Thunderhawk von Squidmar, was der gewogen
das
hat?
Das doppelte. Ich habe einmal so ein Teil in der Hand gehabt und das war unfassbar schwer. Und da musstest du wirklich jedes Teil, egal an welcher Stelle, glaube ich, stiften. Also ein Kumpel von mir früher, der hat das mal gebaut für den anderen und
wow. Ich habe mir für dieses Ding so richtig krass Magneten geholt, weil ich wollte eigentlich die beiden Flügel für den Transport abnehmbar machen. Hab da so richtig, echt wirklich starke Magneten drinne versenkt, ne? So, die hatte ich die ganze Zeit am Kühlschrank hängen und das waren echt so Magneten, die konntest du nicht einfach so abnehmen mit der Hand, sondern die musste ich immer mit Kraft nach oben schieben, über den Rand, damit ich sie vom Kühlschrank abbekommen habe, so, ne? Also wirklich starke Magneten. Und die haben diese Flügel nicht getragen. Ich konnte nicht die Flügel damit befestigen, weil die so schwer sind. Jetzt habe ich die Magneten da drin und habe das trotzdem festgeklebt.
Also wirklich. Boah, das Ding ist, ich hab, das ist ja echt ein Traum von mir, ein Thunderhawk, ne? Ich habe ja den kleinen von Aeronautica hier, aber das Problem ist, glaube ich, wenn ich mal einen hätte. Und ich finde Thunderhawks ja so geil. Ich würde ja für jede andere
Fraktion auch so geil. Aber dieser Zusammenbau, der ist echt zum Abgewöhnen. Ne? Also ich bin
am Überlegen, mir einen Filamentdrucker zu holen dafür.
Vielleicht kannst du ja 10 Stück ordern und kriegst du das 11. umsonst.
Wäre auch cool.
6.000 Euro?
Ich meine ja nur.
Ich überlege eh, meine Magic-Karten zu verkaufen.
Mach das noch mal.
Das wäre dann ja.
Nee, aber das ist mein Progress und bei dieser Finish It 23. Würde ich ja immer noch meine Carcarodons fertig malen, aber jetzt mit dem Thunderhawk im Rücken, weiß ich nicht. Vielleicht grundiere ich den sogar heute Abend noch. Ja, wollen wir die Folge?
Lilla, so, okay, wir reden über die Minotaurs. Die Minotaurs sind ein Orden der 21. Gründung. Höchstwahrscheinlich. Also wir kommen nachher nochmal an einem Punkt zu diversen Ungereimtheiten. aber wir gehen jetzt erstmal nach dem, was hier so offiziell bekannt ist. Also es ist offiziell ein Orden der 21. Gründung, die da stattfand im 36. Millennium. Die ist ja auch als die böse, verfluchte Gründung bekannt. Die Gensaat ist offiziell unbekannt. Ja. Wir haben hier keine Nachfolgeorden. Der Orden ist eigentlich immer wenn es irgendwie geht, voller Mannstärke parat. Was kommen wir auch später noch zu, aber ja, daran liegt, dass die halt beste Verbindungen zu den High Lords of Terra haben, die halt immer gucken, dass ihre Kettenhunde immer voll am Start sind. Die haben keine Heimatwelt, die sind flottenbasiert und haben als Ordensfestung die antike Schlachtbarke Daedalus Krater. Auch dazu gibt es Theorien. Die Minotaurs sind, wie viele andere Asatis das auch machen, verzieren die halt ihre Rüstungen sehr gerne in persönlicher Heraldik. Ganz neben in der üblichen Ikonografie, die Trupp- und Kompaniezugehörigkeit anzeigen. Die sind in dem Fall in erster Linie so griechisch inspirierte Glyphen und Fliese, also so fortlaufende Muster werden da sehr gerne verwendet. Aber auch griechische Buchstaben gehören fest in die persönliche Heraldik der Ordensbrüder. Und sie gelten nicht nur der Verzierung der Rüstung, nein, sie zeichnen den Träger der Rüstung auch aus als herausragenden Helden. Also das sind halt größtenteils so Ehrenabzeichen für in erster Linie erschlagene starke Gegner. Sehr gerne mal andere Astartes. Ursprünglich war das Farbschema, wie wir das im Rogue Trader Buch kennen, war das ein ziemlich wilder Pratsch aus Gelb mit roten Tarnstreifen und Markierung in Schwarz.
Das war die Ronald McDonald-Ära.
Aber hallo, Junge, Junge, die sehen wirklich aus wie Ringelsocken. Richtig schlimm. Das Ordenssymbol ist zu der Zeit schon ein Stierkopf, aber nicht so stilisiert, gestreamlined, wie wir den heute kennen, aus den Imperial Armor Büchern, sondern es ist halt ein schwarzer, richtiger Stierkopf. Für die Leute, die Claymore Saga gespielt haben, da gab es auch hier diese kleinen Tiermenschen, die hatten auch so Stierköpfe als Logos. Ich würde behaupten, es ist genau der gleiche gewesen. Ist ja auch von Games Workshop produziert. In der aktuellen Darstellung wurde das aber, wie gesagt, geändert. So sehen wir die Minotaurs, wie wir sie heute kennen, in den bekannten Bronzerüstungen mit roten Verzierungen in erster Linie. Also die Kompanieabzeichen fallen weg. Da, also ich habe zumindest keine erkennen können und auch in der in der Literatur darüber, da habe ich nichts dazu gefunden, ist aber auch ja gar nicht wirklich nötig, weil der Orden ja eh immer in voller Stärke unterwegs ist und dann halt Truppteile halt oder Kontingente halt abgeurteilt werden, so von wegen, so ihr schlagt jetzt dazu, ihr brennt jetzt den Planeten nieder, hier müssen die Zivilisten gemeuchelt werden, das ist dann halt, da braucht man nicht unbedingt Kompanien für. Ansonsten haben wir eigentlich die Squad-Markierungen angelehnt auf jeden Fall an die in Codex Astartes Squad-Markierungen, die halt so vorgeschrieben sind, also Pfeile und Chevrons und sowas, aber gerne auch mal verziert in der Ästhetik für diese Griechenland-Männer. Der taktische Marine trägt in erster Linie eine vollständig bronzefarbene Rüstung mit roten Markierungen für seine Truppspezialisierung und den Bullenkopf auf den Schultern. Gerne mal auch auf beiden Schultern. Veteranen tragen rote Schultern mit invertierte bronzefarbene Markierung. Kompaniemarkierungen kommen, wie gesagt, fast gar nicht vor. Dieses Farbschema ist allerdings alles andere als standardisiert. Also da steht nichts wirklich direkt dazu in der Literatur. Aber in dem Imperial Armor Buch sind ja auch jede Menge Ordensbrüder abgebildet. Und es ist absolutes Kraut und Rüben. So findet man da Variationen in der Bemalung. Astartes mit weiteren roten Rüstungsteilen hier und da. Also gerade die Terminator haben noch viel mehr rot gemalt. Trotzdem ist Bronze in erster Linie der Way to go. Es gibt aber auch zum Beispiel einen Veteranen-Sergeant, der komplett bronzefarben ist. Und der hat dann wiederum einen schwarzen Streifen senkrecht über den Scheitel seines Helmes. Besondere Beliebtheit scheint sich ein stilisiertes Psi-Symbol aus dem griechischen Alphabet zu erfüllen. Dazu scheint die Rüstung tatsächlich mit Bronze zumindest überzogen zu sein, oder vielleicht werden die auch irgendwie so galvanisiert oder so. Denn man findet auch in der offiziellen Literatur auf den Abbildungen in allen möglichen Rillen und Vertiefungen diese ganz typischen Bronzeoxidationen, die man halt so schön aus der Altstadt von einem alten Reiterdenkmal oder sowas kennt.
Wunderschön.
In neckischem Türkis.
Ja, kommen wir zur Geschichte, dem Werdegang der Minotaurs.
Ach scheiße, jetzt habe ich ja gerade ein bisschen was vorgegriffen, sorry.
Nee, alles gut, das kann man ja komplett so lassen. Die Minotaurs gelten als ein Orden mit einem super brutalen Ruf und haben in anderen Space Marine Orden schon immer Misstrauen geweckt. Und das in erster Linie durch ihren Auftritt, sowie aber auch geschürt von beispielsweise einigen Leuten aus dem Ordo Hereticus, die den Minotaurs immer unbekannte Verbindung zu den Highlords von Terror Highlords von Terra.
Ja,
ne? Stimmt schon, ja. Ja, stimmt. Das allsehende Auge des Terrors, Terra. Genau. Dass da halt irgendwelche unbekannten Verbindungen bestehen. Das natürlich immer mal ein bisschen für Zwiespalt sorgt. Genau, die wurden ja in der 21. Gründung, in der verfluchten Gründung, wie man so schön sagt, gegründet und sind losgezogen als ein Orden, der ja heftig auftrat. Ich sag mal so, die Geschichte der letzten 1000 Jahre ist bekannt durch Aufzeichnungen der Kriegsberichte, Archive, generell durch Schlachtberichte, Auftreten auf einigen Schlachtfeldern, aber davor, also innerhalb der letzten 1000 Jahre, da ist das so ein bisschen schleierhaft. Also, und wenn man sich da mal so richtig rein wühlt in die Archive, stellt man auch nur fest, dass selbst wenn die Inquisitoren Bock haben, da mal ein bisschen zu gucken, was da jetzt so Sache ist mit denen oder warum sind die so, wie sie sind, dass die alte Geschichte ist tatsächlich verschleiert worden. Die wurden aus Archiven gelöscht, beziehungsweise, ich weiß nicht, die meisten Leute kennen vielleicht aus den Romanen von der besonderen Code-Einstufung, was war das noch, Zinnober. Das war ja irgendwie so ein ganz hoher Geheimcode, dann durfte man Bescheid wissen oder so. Das, selbst dann kommst du halt nicht an die Geschichte der Minotaurs ran. Es ist nämlich absolut, oder es ist nicht unumstritten, oder Quatsch, nein, es ist nicht fraglich, ob es irgendeinen Minotaurs-Orden gab, der in der 21. Gründung entstand, sondern es ist eher fragwürdig, ob es auch der noch heute aktive Orden ist. Da gibt es nämlich Diskrepanzen. Nämlich, als sie auftraten in den ersten Schlachten, Schlachtfeldern, Kreuzzügen, wie auch immer, oder Feldzügen, da sind die halt aufgetreten mit einer schieren, berserkerhaften Wut auf dem Schlachtfeld. Die war nahezu unübertroffen. Also selbst Space Wolves kriegen halt nicht so einen fantastischen, brutalitären Sturmangriff hin wie die.
Wie brutalitär ist, finde ich, ein schönes Wort.
Brutalitär, ich weiß nicht.
Totale Brutalität. Einfach, brutalitär.
Wie man das toppen kann.
Jugendwort des Jahres.
Brutalitär. Voll brutalitär, Junge.
Genau. Ich hatte jetzt versucht, ich versuche da noch dieses Jahr das Wort des Jahres zu kreieren.
Ja, ich bitte darum.
Das ist ein sehr brutalitärer Haufen.
Absolut.
Ja, brutalitäre Erziehung ist auch ein großes Thema heutzutage.
Praktizieren wir. Jedenfalls das, was sie auf dem Schlachtfeld anstellten, das war schon eine nette Nummer. Und zwar tauchten die halt insofern auf, dass sie sich gar nicht großartig mit irgendjemandem abgesprochen haben. Die haben zwar super schnell auf Bitten oder Notrufe reagiert oder von belagerten Welten oder die gerade einen Überfall über sich ergehen lassen mussten. Die haben halt quasi angerufen, hey Leute, kommt mal rum, wir haben hier Stress, und da haben sie sich auf den Weg gemacht, ohne jetzt großartig auf andere Bittgesuche zu reagieren, sondern sind dann halt eingeschlagen wie eine Bombe. Und das lag nämlich auch daran, dass ihre Anwesenheit im Kriegsgebiet nicht durch lange Vorauskundschaft, da wurde nicht lange auskundschaftet, was ist da los, oder Aufklärungsmaßnahmen, wie viele andere Orden das machen, dass sie vielleicht nochmal schauen, okay, wie können wir da am besten einschlagen oder sich mit den anderen Truppenelementen oder Verteidigern, PVS, wie auch immer, sich absprechen. Die sind einfach angekommen und mit einem allumfassenden Sturmangriff sind die da reingerockt und haben alles kurz und klein geschlagen. Auch ohne auf jetzt großartig Verluste zu achten in den eigenen Reihen. In erster Linie war der Erfolg das Ziel und das sollte erreicht werden. Nachdem sie ihren Zorn ausgelassen haben an den Feinden, haben die sich auch super schnell wieder komplett zurückgezogen, ohne sich jetzt großartig abzusprechen. Die meisten anderen Orden, nahezu alle Orden, die irgendwie auch nur ein einfaches taktisches Verständnis haben, die haben sich, die würden ja halt die gewonnenen Gebiete oder den Sieg konsolidieren und das Gebiet in Anspruch nehmen, was erobert wurde, oder vielleicht sogar dem Feind nachsetzen und ihn vernichten, oder sich auf einen Gegenangriff vorzubereiten oder irgendetwas dergleichen, aber die sind einfach wieder abgedampft. Also die haben ihre Wut ausgelassen an den Feinden, zerschmettert, die komplett desorientiert zurückgelassen, ja. Und das war sehr effektiv, aber bei den meisten imperialen Kommandeuren oder anderen Space Marine Orden galten sie als eine dadurch extrem unberechenbare und unzuverlässigere Streitmacht, weswegen das eher nicht so cool war, mit denen zusammen zu agieren. Da hat man sich eher Verbündete gewünscht mit einem stabileren Temperament.
Die dann vielleicht nicht so effizient wären, aber die man besser einschätzen kann oder vielleicht die einfach ein bisschen, ja, nicht so explodieren von jetzt auf gleich und einfach sagen, halt die Fresse, wir radieren jetzt hier alles weg und dann sind wir auch wieder unterwegs. Ja.
Die sind halt wie so eine Richtmine, ne? Wie so eine Claymore. Die hältst du halt grob in die Richtung Feind. Die hat dann so einen 45-Grad-Trichter nach vorne, in dem alles kaputt geht. Mehr muss man noch gar nicht
wissen. Ich würde fast sagen, die musst du aber wirklich schmeißen halt, ne? Damit das nochmal untermalt wird, dass die auch wirklich so voranstürmen, weil die Manitors werden jetzt ja nicht so der besagte Stolperdraht, der den ganzen Bums dann auslöst. Eigentlich. Die sind ja mehr so wie Thomas die Lokomotive und walzt einmal durch.
Die hinterlassen da nichts anderes außer
Blut und Zerstörung. Da geht's aber richtig rund, ganz genau. Ja, und mit der Zeit wurden dann natürlich sehr, sehr dunkle, finstere Verdächtigungen, also haben sich da halt breit gemacht, weil man ein bisschen davon ausging, okay, gut, die widersetzen sich jetzt ständig den Befehlen, also den eigentlichen Befehlen, so erfüllen vielleicht zwar so das Ziel, ja, sicherlich, worum es halt geht, aber der Weg ist dann doch ein anderer gewesen, der unter Umständen angestrebt wurde. Und dann hinzu kam halt auch noch, dass die dass der Gensa-Zehnt an die Magus Biologis auch nicht so richtig abgegeben wurde, nicht so wirklich auf jeden Fall. Und wie gesagt, die düsteren Verdächtigungen machen sich dann direkt bereit, ja, hängt das vielleicht damit zusammen mit der 21. Ordensgründung und den ganzen verschiedenen Flüchen, die da halt da so grassieren, so bei den Lamentas zum Beispiel oder den Flame Falcons, glaube ich, hießen die.
War nicht Black Dragons,
waren ich, doch auch. Black Dragons eine waren auch dabei, ganz genau. Genau, den wuchsen ja irgendwie aus überall irgendwelche Hörner. Und ich weiß nicht, ob die noch irgendwie was, ja, weiß nicht, keine Ahnung, Feuer spucken konnten oder was weiß ich was, keine Ahnung, aber die hatten ja noch irgendwie Hornauswüchse an den Unterarmen, ja, die für Nahkampf benutzt haben, genau. Und so weiter. Aber viel interessanter fand ich da die Flame Falcons, die dann, als sie gegen Chaos-Anhänger gekämpft haben, ist die erste Kompanie der Flame Falcons in Flammen aufgegangen, aber nichts ist passiert mit denen. Also die dachten erst, ach du Scheiße, was passiert hier denn? Hey, das Feuer tut uns ja nicht weh und jetzt radieren wir erstmal los. Und haben sich natürlich so gefühlt, als wäre das alles ein Segen vom Imperator gewesen. Die Inquisition sah das halt anders und hat das dann mal kurz durch die Hintertür mit den Grey Knights geregelt, aber kann halt so passieren. Ne? Und da dachte man natürlich dann, ja, wer weiß, wenn die da was zu verheimlichen haben, die Minotaurs, es könnte ja sein, dass da auch irgendwie so ein bisschen was fehlerhaft ist, sagen wir es denn mal so. Es gibt auf jeden Fall noch fragmentarische Aufzeichnungen, die halt darauf hinweisen.
Darf ich ganz kurz?
Ja.
Wir haben hier in einer Liste der Space Marines Chapters der 21. Gründung haben wir verdächtig viele. Also wir haben hier die Firehawks, wir haben die Lamentas, wir haben die Minotaurs. Das sind verdächtig viele Orden, die auch im Badab-Krieg teilgenommen haben. Ne?
Sollte vielleicht die Badab-Gründung.
Ja, das haben wir, glaube ich, schon mal festgestellt. Dass das eher der Krieg der 21. Gründung ist.
Ne?
Es sind einige.
Genau. Wo war ich stehen geblieben? Fragmentarische Aufzeichnung, genau. Da sind heute noch welche vorhanden, die halt darauf hinweisen, dass die, also dass die Gen seit der Minotaurs Chimär gebrandmarkt ist. Also, dass sie entweder irgendwie vermischt wurde, verunreinigt wurde oder eben mutiert ist oder sowas. Da muss ich auch direkt erstmal rein zufälligerweise, weil es ja hier BMK 20 ist, auch direkt an die Alpha-Legion denken, die da vielleicht irgendwie mal kurz vorbeigesteppt ist und da ein bisschen Salz in die Suppe geschmissen hat. Wäre ja nicht das erste Mal. So und
schön reingekackt.
Richtig, ich wollte es gerade sagen, richtig reingeschissen. Randvoll. Und dann, oh, muss das so? Ja, ja, das passt schon. Das sind halt Bullen, ne? Da muss auch Bullenkacke rein, ansonsten wird das nichts. Und, das ist auf jeden Fall, also auf jeden Fall ist es halt, also steht es halt im Raum, dass da irgendwie am Genmaterial herum manipuliert wurde, ist verfälscht wurde, sowas in der Richtung halt, ne? Und.
Boah, ey, Entschuldigung, wo wir gerade dabei sind, wie kacken Space Marines? Also, das wird ja nie irgendwie erwähnt, ne? Ich meine, in den Rüstungen, die pissen und kacken ja irgendwie da rein, das wird ja alles irgendwie aufbereitet und dann denen als irgendwie Nahrung und Flüssigkeit wieder irgendwie
zu. Pass auf, die Pisse wird zu Trinkwasser für die zivile Bevölkerung der Planeten, wo sie Chaos angerichtet haben. Die Scheiße, daraus brennen die Ziegel, um ihre Häuser wieder aufzubauen.
Ja, weil ich meine, die sind ja in der Lage, den letzten Fitzel an Nährstoff aus irgendwas rauszuziehen. Ne? Das heißt, ja. Das müssen doch so Ziegenköttel sein, so steinharte sein, so Malzbonbons, auch kristallin wahrscheinlich.
Das tut dann richtig weh und klödert so in der Rüstung, weißt du, so klong, klong, klong. Das wird so irgendwie was.
Wie so ein Würfelbecher,
so eine Regenrinne schmeißen oder so wahrscheinlich.
Ja, genau, klang, klang, klang. Deswegen sind die auch immer so wütend.
Ja, kann man natürlich verstehen,
die ganze Zeit Arsch brennen.
Ja. Space-Hämorrhoiden haben die.
Genau, und dann pell dich erstmal aus der Rüstung, um dich da irgendwie einzukreben. Das dauert ja auch einen halben Tag, also. Da bist du aufgeschmissen.
Da läufst du auf jeden Fall einen Wolf.
Da läufst du, glaube ich, einen richtigen Wolf, ne?
Aber hallo, Space-Wolf sozusagen. So. Ich hab mir einen Space Wolf gelaufen. Was? Tut mir leid, Bruder Ragnar. Das sagen wir bei uns hier so.
Das ist ganz normal hier so, ne? Naja, bekannt ist auf jeden Fall auch, dass halt geheime Experimente an einer Reihe von Nachkommen der 21. Gründung durchgeführt wurden und dass die Minotaurs wahrscheinlich genau zu denen gehören. Die halt in irgendeiner Art und Weise manipuliert wurden, so. Aber das ist ja auch, das schmeckt man ja auch schon fast, ne? Würde ich mal behaupten, so. Es ist halt ein interessant, schwieriges Thema, so mal sozusagen. Die Tor halt.
Soll ich das hier mal eben reinschieben oder machen wir das später?
Was denn? Was machen wir später?
Meine Recherchen zur Gensaat.
Ja, genau, da kommt ja noch was. Du hast ja noch was. Du hast ja noch was mitgebracht, einen bunten Strauß an Informationen.
Sollen wir das jetzt hier reinschieben oder hauen wir das am Ende raus?
Schiebe rein.
Das könnte ja passen,
das
oder?
Das könnte passen.
Okay, schieb einfach rein. Sing. That's what she said. So, ich habe nämlich mal nachgeguckt, wie es denn aussieht mit der Gensaat der Minotaurs. Und das zwar und schon vor vielen, vielen Monaten. Und ich war nicht mehr sicher. Ich dachte, es wäre Alan Bly gewesen, der was dazu gesagt hätte. Hat er auch, aber dazu kommen wir gleich. Und zwar habe ich vor langer, langer Zeit mal auf Twitter gefunden, dass von Games Workshop-Seite bzw. Forge World-Seite bestätigt wurde, dass die Minotaurs, ne, also die kloppen sich richtig, richtig gern mit den Executioners. Ne? Das sind ja Imperial Fists Nachfolger. Dann dieses super gemeine, brütende, paranoide, super gute, gut im Belagerungskrieg, Abnutzungskrieg und so. Das hat für mich schon alles irgendwie nach Iron Warriors Gensaat gerufen und dann nach einigem Rumsuchen im Internet stieß ich dann auf Posts von dem guten Herrn Edwin Brown. Edwin Brown hat 9 Jahre, ja fast 10 Jahre bei Games Workshop gearbeitet, hat sich von ganz unten hochgearbeitet, in die Black Library, der war nämlich Foreign Language Manager und da hat er nicht nur fremde Sprachen gelanguaged. Nein, der hat gemanagt. Der hat auch noch an Produktentwicklung und so ein Kram weiter also rumgearbeitet. Und der hat halt mal getwittert, dass sowohl die Minotaurs, so wie es in den Forge World Butter Büchern geupdatet wurde, tatsächlich von den Iron Warriors abstammen. Also direkte Abfolge in der Gensaat. Und sie müssten, also sie sind nicht zwingend der Minotaurs Orden, der in der verfluchten Gründung gegründet wurde. Sowohl die Brazen Minotaurs, die White Minotaurs und die Torrens sind alles unterschiedliche Orden, die haben nichts mit denen zu tun. Minotaurs are, I quote, cold, malign, paranoid masters of siegecraft. Also sehr, sehr Iron Warriors mäßig. Und dann hat er noch einiges anderes dazu geschrieben. That's a pretty obscure autocorrect. They are gene seed descendants of the Iron Warriors. So, und dann dachte ich mir damit, ja cool, dann haben wir es ja einmal hier schwarz auf weiß stehen. Dann habe ich aber noch im Bolter in Chainsword Forum ein Post von, also hier dieser eine ist von 2015, dann habe ich aber von 2016 noch was gefunden, und zwar ein User, der sich da nennt Praetor of Kalth, behauptet, er hätte mit Alan Bly gesprochen über die Minotaurs, und Alan Bly hätte gesagt, hier haben wir es jetzt halt leider nur über Bande, also nicht direkt aus dem Mund von Alan Bly, sondern hier, also Praetor of Kalth kann natürlich auch ein gemeiner Lügner sein, aber Alan Bly hätte wohl gesagt, die wären tatsächlich, wäre die Gensaat chimerisch, also gefrickelt. Und zwar, Zitat, one of the two performed the Minotaur's role in the Heresy. Und also haben wir zum einen schon mal bestätigt, dass auf jeden Fall zumindest Minotaurs Gensaat drin sind. Und dann geht's weiter. Now I've always considered the Minotaurs to be Terra's Praetorians. So I think one half of is Imperial Fists. Das würde ja bedeuten, dass wir hier mit den Minotaurs einen ziemlich krassen Haufen Kotzbrocken haben, die im Prinzip alle Warsmith
ja, eben, sind. Das wäre ja richtig krass, weil ja Fabius Beil, sag ich mal, diese Honsu-Gensaat schon während der Heresy gebraut hat.
Ja.
Ne? Und das wäre ja richtig krass, wenn wirklich gesagt wird, ey, Honsu wäre ein Minotaur zum Beispiel. Und das ist eigentlich auf Fabius Beils Mist gewachsen und das Imperium hat da nur irgendwie das zugespielt bekommen oder sowas. Das wäre cool.
Oder die haben sich halt einfach gedacht so, okay, jetzt machen wir hier einfach den perfekten Belagerungs-Space Marine. Bei dem hat es ja auch schon so gut geklappt, ne? Und ja, wenn die sich halt einen Orden aus 1000 Honsus gebaut haben, dann erklärt das auch, warum das so Kotzbrocken ist, ja, und niemand die mag.
Ja, schade. Also dann wäre ja Graham McNeil eigentlich der, der das Ganze mal zu Buche bringen könnte. Ey, Graham,
Alter. Könnte man ja mal anfragen. Was ja auch irgendwie... ja, und auch mit dem Verweis auf Honsu, das würde ja auch Sinn machen. Guck mal, Honsu in dem Storm of Iron Buch zum Beispiel, der will ja eigentlich die ganze Zeit nur, der überperformt ja, weil er ja Anerkennung will. Ne? Der ist ja die ganze Zeit nur so am Rummoppern, weil der fühlt sich ja total zurückgesetzt. Ne? Und die Minotaurs moppern ja die ganze Zeit rum, aber die kriegen ja halt ihre Anerkennung von dem Herrn, den sie sicher erwählt haben, ne? Also beziehungsweise oder den von ihrem Herrn, den High Lords of Terra. Ne? Das ist ja auch schon irgendwie eine Parallele.
Ja. Ja.
Finde ich ganz geil. Wäre cool, wenn da irgendwann mal was mehr zu kommen würde.
Ich glaube auch, das kommt. Also, wenn die mit der Horus Heresy fertig sind, dann rollen die, glaube ich, ganz schön viel neu auf. So.
Ja, vielleicht sind auch die.
Also alleine mit Abschluss der Backwin-Reihe. Wahrscheinlich Abschluss der Black Legion-Reihe. Ich glaube, die werden da so einige Karteileichen wiederbeleben.
Boah.
Müssen die. Die müssen.
Ey, 2023 ja. beziehungsweise 2024 nochmal sowas wie ein Demon Kulaba rausholen. Toll.
Wer liebt es
toll,
nicht?
Toll.
Naja, wie wir ja wissen, ist ja bei GW müssen und machen, also müssen im Sinne von, das wäre geil für also Fanservice oder wie auch immer ja. und machen sind ja auch gerne mal zwei
Paar Schuhe. Ja, ich hoffe, die fliegen mit dieser, vielleicht fliegen die ja mit dieser, also ich hoffe es natürlich nicht, natürlich hoffe ich es nicht, aber ein kleiner Teil von mir hofft, dass sie mit dieser Amazon-Nummer richtig auf die Fresse fliegen und dann vielleicht ein bisschen zur alten Form zurückfinden.
Oder die denken sich, warte mal, irgendwie, wir gehen jetzt doch zu Netflix. Ja. Zweiter Anlauf.
Jetzt also doch, jetzt gibt es doch einen Edgar mit Top Fade.
Jetzt gibt's.
Oh Gott, nee. Aber stellt euch mal vor, wie cool das wäre, wenn die sich jetzt überlegen, wenn jetzt Henry Cavill sagt, ey Leute, ich habe die Idee, wir machen eine Serie über die Minotaurs und Honsu ist der Genvater. Paff!
So. Honsu ist der Genvater.
Und die so, okay, wir haben eh keine Ahnung,
ja, wo aber die denken sich nur, oh Gott, wer ist das? Man darf nie vergessen, ja. Henry Cavill spielt Custodes. Also vielleicht hat er auch gar nicht so viel Plan, wie wir alle denken.
Wir hoffen. Ich hoffe. Ich hoffe, dass der alles weiß.
Genau, und weil er halt nicht alles weiß, denkt er sich so, ey, da gibt's doch so einen deutschsprachigen Podcast.
Ja.
Die möchte ich
und,
als Berater
starten. Und zack sind Julian und Max dabei.
Dabei haben.
Bam. Ja, genau.
Am Ende zack. Wird das mit dieser Amazon-Geschichte einfach nur so eine Henry Cavill deckt auf Reality-Serie. Und er zeigt dann einfach, wie...
die Missstände bei Games Workshop.
Wie scheiße GW ist.
Ja, das finde ich gut.
Genau, die Bestände. Der platzt dann auch so rein, mit Trenchcoat und fetter Sonnenbrille, dickes Mikro im Anschlag, platzt in irgendwelche Meetings rein, von wegen so, ja, hier auf frischer Talertappe und so weiter und so fort. Und
Chapter Master Walrath
also wobei,
die Brille ab und ist auf einmal Henry Cavill.
Wäre der Hammer. Boah, auf einmal ist Chapter Master Walrath ein richtig schöner Mann. Krass. Aber, nee, aber jetzt mal, um mal eine Lanze für GW zu brechen. Ich höre ja von Mitarbeitern, vor allen Dingen, wenn die nicht gerade im Sales-Bereich sind, so, also im Verkauf, dass das ein ziemlich guter Arbeitgeber sein soll, ne, der halt auch echt viel, gerade während Corona, ja. auch echt viel für seine
Leute muss ich auch sagen. Ich bin ja auch mit mehreren Leuten in engerem Kontakt und ja, also ich glaube auch, die sind nicht so schlimm, wie das Internet oft sagt. Klar kann man als Freelancer, YouTuber und Patreon finanzierter Social Media Dude mehr Kohle verdienen, als wenn man da eine Festanstellung hat, aber das wundert ja jetzt auch nicht wirklich, ne?
Also. Ja. Ja, ich meine, wie viel sollen die ihren Leuten bezahlen in dem Fall, ne? Also.
Ist so.
Da regelt der Markt also halt,
arme,
ne?
Der arme Marktführer. Wo sollen die dieses ganze Geld hernehmen?
Ja.
So, Nils, hast du noch was hier mit deinem blauen Text? Ja, ich möchte das einmal entschuldigen. Also Grabowski und ich sind maximal irritiert, weil wir neue Farben im Skript bekommen haben und weil wir beide zu blöd sind, uns da vernünftig
darauf vorzubereiten.
Der Status quo.
Kleines Geheimnis kann jetzt ja hier mal gedroppt werden.
Ja, das ist
André und ich lesen niemals die erste Seite vom Skript, deswegen wissen wir nie, welche Farbe wir eigentlich haben.
Genau.
Ach, ihr seid beide farblind.
Ich habe immer die Augen zu beim Lesen.
Ah.
Ach so. Und beim Erstellen der Skriptgeschichte ist mir halt tatsächlich nie aufgefallen, dass wir einen Farbcode haben.
Ist ja auch einfach
das nur war halt.
Ernsthaft?
So.
Anzunehmen, dass du schlau bist.
Echt?
Nico.
Einfach random irgendwelche Farben. Jeder
Nico,
Buchstabe
hast du immer braun bekommen.
Genau.
Ah,
wobei, ich habe ihm auch schon mal Orange gegeben.
Es
war fast so ein Braun-Orange, war das. Ganz komisch, ich weiß auch nicht.
Nee, aber das macht ja auch
aber
Sinn.
Aber gut ist, Dennis ist immer lila. Das heißt, das kommt
das
hin.
Das bleibt komischerweise.
Dabei mag ich die Farbe nicht mal besonders.
Verkackt.
Aber ich bin da trotzdem fein mit.
Weil du auch deine Farbe hast. Egal. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Es ging ja darum, dass die das Experiment halt durchgeführt wurden und dass halt die Minotaurs auch mit dazu, also wahrscheinlich zu denen gehörten, wo halt da so ein bisschen rummanipuliert wurde. So, das haben wir schon. Und die Torheit von dieser Hybris, also dieses Hochmuts, so sage ich mal, der Magus Biologus zu der Zeit bestand halt darin, dass viele, der durch die Gründung des 21. Durch die 21. Gründung halt viele Orden zunichte gemacht wurden, da sie entweder halt psychologische Mängel aufwiesen, finde ich jetzt ein bisschen heftig gesagt, weil zeigt mir einen, der keinen, also einen Orden, der, wo kein psychologischer Mangel in irgendeiner Art und Weise, glaube ich, auf den Plan getreten ist. Die sind ja alle nicht so ganz koscher. Und naja, oder halt schlimmer noch, dass halt eine monströse genetische Abweichung sich entwickeln konnte, was dann halt zu der Zerstörung halt in den folgenden Jahrtausenden führt. Also dass sie halt mit der Zeit halt immer weiter abgebaut haben und sich dann irgendwann selbst wegrationalisiert haben durch durch diesen genetischen Bullshit, sagen wir es mal so, wie es ist. Ne? Es ist halt wahrscheinlich, dass die Minotaurs ihren Zorn kaum unter Kontrolle haben und halt den Wunsch hegen, diejenigen zu meiden, die sie Kameraden hätten nennen sollen. Das Ergebnis eines bestimmten Fehlers der Gensaat gewesen sein mag. So. Und es bleibt halt im Dunkeln, sage ich mal, ob die Wut und ihr Zorn sie kontrolliert oder ob die Minotaurs ihre Wut kontrollieren. Also wer jetzt, also das Huhn oder das Ei quasi. Ich könnte es auch nicht sagen, liegt wahrscheinlich im Auge des Betrachters, aber ist schwierig. Eigentlich könnte ich mir gut vorstellen, dass sie das selber kontrollieren. So. Also dass die es halt im Griff haben und schon sehr bewusst so schalten, wie sie schalten und walten, wie sie es halt nun mal tun. Und aber ungeachtet dessen verschwanden halt die Minotaurs so ab Mitte M38 fast vollständig aus den Aufzeichnungen des Imperiums. Und Kampfesaufzeichnungen und Taten wurden durch eine Reihe von Erlassen und Datenbereinigungen halt unterdrückt und ausgelöscht. Und das lässt ja auch so ein bisschen darauf schließen, was halt die höheren Herrschaften da sich so bei gedacht haben und da so mal direkt ein bisschen gegen anarbeiten wollten, dass das halt für die Zukunft nicht mehr nachzuverfolgen ist oder für zukünftige nicht mehr so zu ergründen ist, wie, was, wann, warum und woher.
Mhm. Wie Grabowski schon sagte, also die verschwinden halt komplett aus den Aufzeichnungen des Imperiums. Die haben zwar noch am 8. Schwarzen Kreuzzug von Abaddon auf Seiten des Imperiums gekämpft, an Seiten der Custodes, was total spannend ist, weil die Custodes zu der Zeit ja eigentlich nur auf Terra waren. Und da hatten die anscheinend irgendwie so einen kleinen Ausreißer. Dazu aber später mehr. Die sind dann aber erst während der Makarios-Heresie wieder aufgetaucht. Das war halt, da haben wir in Folge 18, bin ich der Meinung, genau, hatten wir mal diese Makarios-Folge und nachdem Makarios tot war, sind halt viele seiner Welten sozusagen, haben sich für unabhängig erklärt vom Imperium oder sind halt in Anarchie verfallen, weil sie dachten, wenn Makarios tot ist, ist auch das Imperium tot, all sowas. Und daraus ist denn, daraus ist denn 400, M41, die Makarios-Heresie entstanden, die ging auch 70 Jahre. Da sind halt die Minotaurs dann das erste Mal wieder in den Aufzeichnungen aufgetaucht. Also da war lange, lange war es still um sie. Genau, und da kam dann auch raus, dass sich deren Ruf, der war halt bekannt, aber, sag ich mal, den konnten sie da nicht mehr ganz so bestätigen und das hat er sich schon stark geändert. Diese Space Marines kamen halt auf einmal zurück und hatten die höchsten Standards von Technik, waren einfach äußerst gut ausgestattet, was Ausrüstung, Taktiken und sowas angeht. Mega flexible Streitmacht, eine leistungsstarke Ordensflotte und ja, die aus einem Dutzend Angriffskreuzern bestand, also wirklich eine schlagkräftige Truppe. Genau, sie waren jetzt nicht weniger brutal als damals. sind aber sehr viel überlegter und kontrollierter vorgegangen, also haben diese Aggression viel besser kanalisiert und einsetzen können. Ja, und waren halt total autonom. Ja, und ja, ging halt sehr, sehr zielstrebig vor in dem Ganzen und ja, und haben sich halt sehr gut damit abgefunden, innerhalb der Strukturen des Imperiums zu funktionieren und haben sich gerne dem Adeptus Terra direkt unterstellt und auch deren Befehle halt ziemlich skrupellos durchgesetzt. Genau. Ja, wie ich schon gesagt habe, die reagieren halt super schnell immer auf den Ruf der Waffen, zu den Waffen von den High Lords of Terra. Und vor allen Dingen, wenn es darum geht, ehemals loyale Gebiete zu geißeln oder gegen andere Space Marine Orden vorzugehen, die halt für mutmaßlich heretisch erklärt wurden oder sowas. Und da wurde dann halt auch ohne viel nachzufragen und ohne große moralische Gewissensbisse wurde halt dazugeschlagen und das Ganze ja, ziemlich gründlich ausgemerzt. Ja, das führte natürlich dann auch dazu, dass der Orden einen ziemlich schlechten Ruf bekommen hat, vor allen Dingen unter Ultramarines und deren Nachfolgern. Das war auch während der Makarios-Heresie. Ich weiß gar nicht, eigentlich soll dazu später Dennis noch ein bisschen was erzählen, aber da gab es diesen Fall, dass die halt an der Seite der Custodes gekämpft haben. Vom, wie hießen die? Dread irgendwas? Das waren die Custodes der Dread. Warte mal, ich suche das mal kurz raus. Das habe ich doch eben noch hier aufgeschrieben. Ich verzettel mich auch in meinen ganzen Tabs, die ich hier offen habe. Oh, ich kann das alles schneiden. Dreadhost hießen die. Warum die zur Zeit der Makarios Heresy draußen waren von Terra und da irgendwie so eine Streitmacht befehligt haben, weiß ich jetzt nicht. Das scheint im Codex Custodes dazu irgendeinen Absatz zu geben, weil eigentlich wurden sie ja erst mit Wiederauftauchung von Robot Gilliman als der dann wieder auf Terra ankam, nach dem 13. Schwarzen Kreuzzug, wurden die ja eigentlich wieder zu einer mobilen Armee berufen, sozusagen. Auf jeden Fall haben die da so einen Angriff geführt, und zwar gegen Doom Warriors und Inceptors. Auf dem Planeten Euxin oder Euxin. Und die Minotaurs haben da halt richtig gewütet. Und ja, die Highlords haben halt gesagt, mach sie weg. Und ja, die haben sie weggemacht. Und die Doom Warriors sind halt gerade noch so abgehauen und wurde aber auch fast die komplette Flotte zerschossen oder gekapert. Ja, und die Inceptors waren halt ja sozusagen der Wut der Minotaurs ausgeliefert. Und da haben die Minotaurs auch ihr krassestes Flaggschiff her im Prinzip, ne? Wie hieß die nochmal?
Daedalus Krater.
Ah ja, genau. Und das ist ja mutmaßlich auch die Blood of Iron, richtig?
Iron Blood.
Iron Blood,
ja.
Ja,
das, was natürlich unfassbar toll wäre.
Ja, das wäre richtig, richtig geil und ja, das muss es einfach sein, weil das ist einfach super viel Flavor, das macht richtig Bock. Aber diese Aktion hat den Minotaurs auf jeden Fall ziemlich viele miese Einträge in die Charakterakte bei den Ultramarines gebracht. Ja, und da ist es dann auch das erste Mal, sind dann die Gelehrten des Monitorum Collegia darüber gestolpert, dass es ja ziemlich viele Widersprüche zwischen den Minotaurs von jetzt gibt und den Minotaurs der Vergangenheit. Kommt jetzt darauf an, ob es um Struktur oder Verhalten, aber auch in Bezug auf Farben der Rüstung, Markierung und all sowas gibt. Ja, aber das sind halt alles nur Spekulationen und das kann nirgendwo wirklich greifbar belegt werden, dass es nicht die gleichen sind und ja, sind auf jeden Fall das erste Mal stutzig geworden, was da jetzt abgeht. Ja.
Und es ist nicht nur den Kollegen vom Monitorum aufgefallen, dass mit denen ein paar Sachen irgendwie so gar nicht rund laufen. Nein, auch einige imperiale Kommandeure, die seit dem Wiederauftauchen mit denen Kontakt hatten, denen ist aufgefallen, dass das halt schon grüblerische, bösartige Krieger sind. die weit weg von dem sind, was man sich eigentlich unter dem Idealbild eines engelsgleichen, ehrenvollen, rechtschaffenen Space Marine Astartes-Krieger so vorstellt. Die Space Marines von dem Orden der Minotaurs haben, wie schon gesagt, so eine Aura kaum unterdrückter Bosheit, die so unter der Oberfläche schlummert. Ne? Also die sind halt die ganze Zeit so grüblerisch, brüten vor sich hin und man wartet eigentlich nur darauf, dass halt irgendwie so ein Vulkan ausbricht und es zu Gewaltexzessen kommt. Andere gehen noch weiter und sagen, dass da irgendwie auch schon ein Anflug von Wahnsinn hier und da bei vereinzelten Space Marines dieses Ordens zu erkennen ist. Immer wieder wird die allgegenwärtige Paranoia dieses Ordens beschrieben. Ne? Was natürlich, wenn man sich mit den Horus Heresy-Romanen zum Beispiel zu den Iron Warriors beschäftigt hat, das kommt ja immer wieder vor. Ne? Also diese Dingens hier, Perturabo war ja auch ultra paranoid. Aber was natürlich auch darauf schließen lässt, dass die halt, ich meine, die haben ja durchaus mehr als ein Geheimnis zu hüten. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Ne? Also da wird nichts und niemandem getraut. Höchstens innerhalb des eigenen Ordens. Alleine um den Asterion Moloch, ich glaube, da haben wir noch gar nichts zu gesagt, da gibt es so viele Theorien, die sich darum ranken, weil der muss auch mal wieder einer der ältesten Space Marines überhaupt sein. Keiner weiß, wie der ohne seinen Helm aussieht. Es ist nur bekannt, dass er ähnlich wie Tiberos the Red Wake von den Karkaradons, kommen wir auch irgendwann später mal zu, in einer späteren Folge, ein Monster von einem Space Marine sein muss, also riesengroß. Ne? Und da gibt's halt auch so Theorien, dass er vielleicht ein weiteres uraltes, missglücktes Genexperiment ist. Das könnte sogar ein Custodes sein, die Theorie habe ich mal irgendwo gelesen und so weiter und so fort. Also da gibt's sehr, sehr viel, was man hüten kann. Die im Umgang mit einzelnen imperialen Kommandeuren und anderen Space Marine Orden zeigen sie mal gar keine Höflichkeit oder Ehrerbietung. Also es sind ziemlich flegelhafte Recken. Ja. Das Einzige, als was die sich als Kettenhunde des Adeptus, der High Lords of Terra, was man da anderen Space Marine Orden irgendwie anerkennt, ist, dass das besonders würdige Feinde sind. Ne? Die sind ja auch, wie gesagt, Spezialisten im Kampf gegen andere Space Marines. Dafür werden die auch immer und immer wieder eingesetzt. Das erkennt man besonders deutlich in dem sehr gut dokumentierten Vorfall von der 14. Belagerung von Antigonis. Und zwar als ein Captain der Minotaurs absichtlich es zu einem persönlichen Duell zwischen ihm und einem Captain des Genesis-Ordens kommen lässt. Ne? Und zwar macht er das, die sind da mitten in der Schlacht, ne? Die Schlacht wogt um sie rum, geht's richtig ab. Und der Captain der Minotaurs einfach aus Fickrigkeit fängt halt an, den Namen Manius Calgas durch den Schmutz zu ziehen. Und zwar aufs Übelste und aller möglichen anderen Ultramarinen namentlichen Charaktere, die man sich so vorstellen kann. Das hat natürlich mal wieder nicht unbedingt zum Vorteil der Beziehung zwischen beiden Orden gereicht. Bevor das noch komplett ausarten konnte, mussten die beiden leider aufhören, sich die Köpfe richtig einzukloppen, weil eine weitere Angriffswelle der Orks eintraf und dann hatte man erstmal ein bisschen was anderes zu bekämpfen. Finde ich fantastisch.
Ich finde die super.
Ach übrigens, falls ich es noch nicht tut mir leid, dass ihr es von mir erfahren müsst. Aber Manius Calgas ist ein altes Waschweib. Was? Fantastisch. Ja, große Kinder. Tausende Jahre alte Kinder. Angesichts dieser scheinbaren Vorliebe, sich mit anderen Space Marines zu messen, ist es nicht wenig überraschend, dass halt zu dem Zeitpunkt die Minotaurs in den Badab-Krieg eintreten. Ne? Und zwar auf Bitten des Inquisitors Frayn. Wie hieß er noch mit Vornamen? Der hatte so einen geilen Vornamen. Komme ich gleich noch drauf. Ja, das hatte ich ja auch schon in einer vorherigen Folge mal angesprochen. Im Prinzip von dem Zeitpunkt an, wo die Minotaurs eintreten, ist von Loyalistenseite, die haben richtig die Faxen dicke, ne? Also es werden ja versucht, halt die ehrenwerteren Orden mit und mit abzuziehen, mit mehr oder weniger gutem Erfolg. Und jetzt kommen halt nur noch die richtigen
Motherfucker. Jarndyce Frayn heißt der übrigens.
Ja, genau. Super. Ja, und natürlich, wie wir letztens schon gesagt haben, die Minotaurs, die freuen sich so richtig. Astraclaws und vor allen Dingen dann halt auch die Executioners werden als würdige Feinde angesehen. Und ja, es ist denen halt eine richtige Wonne, da reinzuscheißen. Insbesondere Lamentas beigebrachte Niederlage, also die werden ja fast ausgelöscht.
Nein, das erzählen wir in der nächsten Lore-Folge.
Also, ja, genau. Okay. Also die werden auf jeden Fall gegen die Lamentas dann eingesetzt und ja, was da dann so kommt, das hören wir dann in der nächsten Lore-Folge. Rot.
Genau. Kommen wir zur Organisation des Ordens. Zur Organisation kann man sagen, dass sie in die Minotaurs in der Art ihrer Aufstellung und in der Struktur dem Codex Extatus treu sind, aber unterscheiden sich auf so ziemlich jeder taktischen Ebene erheblich von der Herangehensweise der Kriegsführung, wie beschrieben im Codex Extatus. Die ziehen es nämlich vor, entweder als Ganzes oder zumindest in möglichst wenig Truppenteilen, also in Blöcken könnte man fast schon sagen, auf einem bestimmten Kriegsschauplatz einzuschlagen, um dadurch halt ihre Zerstörungskraft zu konzentrieren und zu maximieren. Das hat, also diese Art der Strategie hat sie halt, man könnte sagen, Vorschlaghammer der Astartes-Orden. Das würde passen. Die Strategie hat nämlich dafür gesorgt, dass sie nämlich gerade bei Belagerungen durch diese konzentrierte Zerstörungskraft sehr erfolgreich sind oder auch gegen große, monströse Gegner, wie vielleicht zum Beispiel auch sowas wie Tyranniden, die gerade größere Monstren ins Gefecht führen, oder um halt eine Nornenkönigin auf dem Schlachtfeld zu stellen und zu killen. Keine Ahnung, ob die mal vom Schwarmschiff runterkommt, aber egal, da sind die auf jeden Fall genau für geschaffen, um teilweise sogar nur durch ihre bloße Überzahl den Gegner zu überwältigen.
Gibt es da jetzt nicht sogar ein Modell zu so einer Norn Queen?
Nicht, dass ich wüsste. Nee. Also es gibt Brain Bugs, sag ich jetzt mal. Ne? Da gibt es ja schon einige dieser Kopfviecher, aber eher die Norn Königin, die ich jetzt bisher überhaupt einmal mitbekommen habe, war ja in diesem Uriel Ventris 2 Roman auf dem Schwarmschiff. Da ist sie aber halt als Persona, jedenfalls festgewachsene Alien-Mutter aktiv geworden.
Also es gibt so ein Norn Emissary Modell, Dingsbums, sowas gibt's.
Ah, dann meinte ich den. Okay.
Das ist auch so ein Großmodell, glaube ich, von denen. Also müsste das sein. Relativ oder Character oder keine Ahnung, wie das dann da heißt. Bei denen.
Ich bin dabei, die Käfers nicht so im Thema.
Ein Heldenmodell, nennen wir es mal ein Heldenmodell, wahrscheinlich.
Der Oberkäfer.
Ein neueres wahrscheinlich dann aber auch.
Ja, ja, oder? Das ist okay. Neuer.
Ich weiß es nicht. Im Gegensatz zu den meisten Space Marine Orden haben die. Hängen einige der Schlüsseltaktiken der Minotaurs teilweise auch von der Zermürbung innerhalb eines begrenzten Kampfgebietes ab. Das ist es halt, so eine Bresche schlagen. Ne? Eine Festung an einem Punkt halt so massiv angehen, dass da halt die Mauer fällt und ein Zugang geschaffen wird. während solcher Zermürbungsaktionen oder Sturmangriffstaktiken, da ist den Kommandeuren des Ordens völlig egal, was die Einzelschicksale ihrer eigenen Ordensbrüder angeht. Denen ist das eigentlich relativ egal. Hauptsache, der Sieg wird errungen. Aber bei der Gesamtordenseinstellung ist es den Minotaurs auch generell egal, was dann halt ihren Kameraden und so angeht. Da ist jetzt nicht sowas wie brüderliche Liebe, sondern okay, der ist halt tot, der hat's wohl nicht verdient oder dadurch, dass er stirbt, komme ich jetzt 10 Meter näher ran und kann dem Gegner halt eine Granate in die Bresche werfen. Neben der Bereitschaft, ihr eigenes Blut zu opfern, um das Erreichen ihrer Kampfziele sicherzustellen, werden die Minotaurs die wählen halt um das Erreichen dieser Ziele. Also das sind so zwei wichtige Faktoren, die da eine Rolle spielen bei dieser Art der Kriegsführung. Und der erste ist, dass sie eine wirklich hervorragende Versorgung mit schweren Waffen und Kriegsmaschinen haben. Und der zweite, dass sie eine unglaublich schnelle Population an neuen Space Marines haben. Also der Zustrom an neuen Space Marines ist unfassbar schnell, weswegen sie halt auch die anhaltenden Verluste in Kauf nehmen und aber auch in Kauf nehmen können. Also die produzieren wir am laufenden Meter. Und was aber nicht so ganz klar ist, woher die Kriegsmaterialien herkommen, also die genaue Herkunft. Es wurde aber beobachtet, dass sie halt schon nicht selten da den ein oder anderen Konvoi in ihrer Flotte in Empfang nehmen, der wieder große Vorräte an Panzern und schweren Waffen hat. Die agieren eigentlich immer mit dem vollen Einsatz, also mit vollem Einsatz an Materialien. Die haben jetzt nicht mal, oh Mist, jetzt haben wir keine Panzer mehr oder so. Die Situation haben sie, glaube ich, nie. Und die setzen auch gerne dann dementsprechend das Equipment ein und großem Umfang Vindicators und Predators als Unterstützungsfahrzeuge. Und was halt auch gerne benutzt wird, die fortschrittliche MK8 Rüstung, die ist super häufig im Einsatz, und was sie gerne benutzen, große Teile, wenn nicht sogar die komplette erste Kompanie, also die Terminatoren, um halt auch wieder als Block, also ich stelle mir das einfach übel vor, wie 100 Terminator in zum Beispiel so einer Festung materialisieren und dann gib ihm, da bleibt kein
Und vorneweg da Asterion Moloch mit seinem Speer und seinem Superschild und einfach alles wegkloppen,
zerreißen. Vor allem nicht nur der, ne? Seine ganze Leibgarde natürlich auch mit dabei. Also ja. Wie viele sind das dann so, die du als Ordensmeister hast, so eine Leibgarde? Gibt es da eine offizielle Zahl so, dass du jetzt irgendwie immer 10 hast oder sowas, sag ich jetzt mal?
Boah, ich glaube, das ist von Orden zu Orden unterschiedlich. Ich könnte mir vorstellen, dass der sagt, diese erste Kompanie aus Terminatoren sind meine Leibgarde.
Ah, okay. Das kannst du natürlich
auch. Ich gehe tatsächlich eher davon aus, zu Legionszeiten, da waren es natürlich deutlich größere Leibwachen, aber so würde ich auch echt so einen Zehnertrupp sagen. Das Ding ist, der ist aber auch ständig im Wechsel, also die vorderste Linie immer rein da. Dementsprechend ist die Ausfallquote recht hoch, aber da kommen ja super schnell wieder neue nach. Also es ist ein ständiges Hin und Her. Eine harte Truppe auf jeden Fall.
Ja, wie so ein Revolvergebiss von einem Hai, ne? Wenn einer ausfällt, dann kommt sofort der nächste
hinterher. Ja, stimmt, genau.
Hatte ich nicht auch irgendwo gelesen, dass die jede Menge Tartarus-Terminator-Rüstungen haben?
Oh, das weiß ich nicht. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, welche Art von Rüstung da im Einsatz ist. Also das, was man jetzt in den Imperial Armor Büchern gesehen hat, das waren, glaube ich, keine Tartarus-Terminator-Rüstung.
Ja, das waren die normalen.
Und es gibt auch noch mal im Imperial Armor 12, glaube ich, gibt es auch noch mal eine Abbildung von einem Termi, und also der Minotaurus, und ich meine, dass das auch eher ein normaler ist. Tartarus-Rüstungen sind auch meines Wissens nach mittlerweile auch schon sehr, sehr alte Rüstungen, oder? Und die sind ja jetzt
tatsächlich. Ja, aber wenn die den heißen Scheiß da die ganze Zeit vorne hinten reingedeut bekommen, vielleicht auch sowas. Wäre natürlich auch praktisch, weil der Moloch, der hat ja seine super krass modifizierte Power-Terminator-Rüstung da, wo der dann seinem Terminator-Haufen regelmäßig davon sprintet. Da wäre so ein Haufen Tartarus ja gar nicht verkehrt.
Und wenn ich mir jetzt tatsächlich auch einige Modelle angucke, also ich sehe jetzt gerade auf meinen in der Mache Contemptor der Minotaurs. Die Contemptoren sind ja auch eher alte Geschichten, die natürlich ihre Daseinsberechtigung haben, aber das sind ja eher alte Fahrzeuge und Modelle. Aber ich denke, dass gerade die Minotaurs einfach alles einsetzen können, worauf sie Bock haben, weil die einfach alles bekommen können. Also gerade was Relikte angeht und Co. oder halt genau sowas wie halt Contemptoren. Das ist auch einer der Gründe, warum ich halt an einem großen Fahrzeug für die hier dieses, ich komme schon wieder nicht drauf, dieses riesige Sturmfahrzeug. Ja, genau, die größere Variante eines Mastodon, genau, dass ich da halt einen für die Minotaurs irgendwann fertig haben möchte.
Netter Sidefact für die Bastler, die Mark 8 Rüstung lassen, also da lassen sich Primaris Intercessors umbauen in Mark 8 Firstborn, indem man, weil du hast ja schon die Mark 8, das ist ja im Prinzip eine aufgestockte Mark 7, die haben den Stehkragen, den die Intercessors haben, und die haben auch diese Knöchelpinöckel, die Primaris-Rüstungen haben. Was ich dann sonst immer wegschnibbel, wenn ich irgendwie Mark 7er, 6er, 5er oder sowas baue, da muss man das nicht. Da reicht es dann, Helme und Backpacks auszutauschen.
Und die Kniedinger wegzumachen, ne?
Ja, die Kniedinger schadet auf jeden Fall nicht, die wegzumachen. Also hier und da kann man die ja mal lassen, weil die auch einfach cool aussehen. Aber ich finde die Knie fallen zu klein aus bei den Primaris-Rüstungen. Das sind so filigrane Kniechen. Ich finde, die sehen immer geiler, wuchtiger aus, wenn man einfach größere Knie drüber modelliert.
Den einen, den du letztens gebaut hast, da, ich weiß jetzt gar nicht, welcher das war, aber auf jeden Fall sieht er das... Das eine Knie sieht aus wie so ein Kuhfänger von so einer alten Lokomotive oder so ein Räumschild einfach irgendwie.
Ja, voll. Das hat er auf dem Artwork auch. Der hat das eine Knie, das erkennt man nicht so gut, das ist so ein bisschen im Staub irgendwie. Aber das sieht für mich aus wie ein einfaches, rundes Knie. Und auf der anderen Seite sieht das tatsächlich aus wie so eine Kufe irgendwie. So ein,
total geil. Wo du
was wegräumen willst. Einfach so durch so einen Knietreffer Gegner spalten. Ja, einfach.
Wenn der Anlauf nimmt und auf den Knien so auf dem Schlachtfeld rutscht, räumt er dabei gleich so ein paar Leute weg. Wahrscheinlich.
Sehr gut. Dennis hatte ja die Antigones Verteidigung schon erwähnt und da wurde herausgefunden, dass die Minotaurs dass die Neophyten bzw. Scouts eine relativ kurze Übergangszeit haben, bis sie zu richtigen Space Marines werden. Also als es normalerweise üblich ist bei anderen Astartes-Orden. Das liegt daran, dass diese programmierte Psychoindoktrinierung und der neurozerebrale Chirurgie, die da zum Einsatz kommt, einfach bis ans Maximum getrieben wird sozusagen. Das wird halt beschleunigt, da wird wenig Rücksicht auf die Gesundheit des Probanden genommen, sondern es wird halt geguckt, dass man ja möglichst schnell vollständige Space Marines hinkriegt. Das ist jetzt nicht unbedingt verboten oder ketzerisch, es ist aber so, dass das ein sehr viel größeres Risiko birgt, dass das Subjekt dabei körperlich oder geistig beeinträchtigt, geschädigt wird oder sogar stirbt, als bei den Techniken, die normalerweise von den meisten Space Marine Orden verwendet werden. Also da sind die eigentlich so gut wie alle anderen Space Marine Orden sehr viel behutsamer und da wird ja auch das Ganze, so dieser Übergang und so, wird ja fast mit einem religiösen Eifer betrieben, dass das ja so ganz besonders ist und dass das alles so seinen Platz hat. Die Zeit auch, die das dauert, dass das alles so ein gewisser Weg ist, der zu gehen ist. Und die Minotaurs denken sich halt, okay, durch diese Praktiken kürzen wir das Ganze halt erstmal extrem ab. Und ja, scheiß drauf, wenn da mal einer stirbt oder als sabberndes Gemüse zurückbleibt. So.
Ist ja genug da.
Ja, ja, eben. Also, und das wird halt als Schlüsselfaktor für die Stärkung der Seele des Kriegers gesehen, das Ganze, wo andere Orden eher sagen, okay, das, das finden wir im Sinne einer behutsamen und langen Zeit als Neophyten und einem ja so eine Art Ritus sich zu beweisen, sagen die Minotaurs halt, komm, den drücken wir in die Form, koste es, was es wolle.
Ja.
Ja, kommen wir zu berühmten Kreuzzügen, nicht wahr?
Jo.
Da fangen wir mal an mit 999 M37 und zwar dem 8. Schwarzen Kreuzzug. Haben wir, glaube ich, in unserer Episode 20 mit Abadons Schwarzen Kreuzzügen Teil 2 schon mal besprochen. Das war der, wo sie, wo Abaddon die Gunst des Chaosgottes Tsinch kriegen wollte und da so krasse, meistens so Zahlenspiele, systemübergreifende Rituale durchgeführt hat. Da zum Beispiel auf dieser einen Mondwelt, wo es 20 bewohnbare, sag ich mal, Atmosphärenkuppeln gab in so Mondkratern, hat er 8 davon gesprengt, dass die Höhlen zerfallen sind und die Bewohner sozusagen erstickt und erfroren sind. Das ist zum Beispiel eine Sache, die er gemacht hat. Ja, das, da haben wir in der Folge drüber gesprochen. Ich kann mich so, sag ich mal, ich kann mich vage erinnern, es ging halt immer um diese Zahlenrituale. Das Imperium hat halt relativ spät erst gecheckt, was der überhaupt vorhat, weil erst dachten sie, okay, Abaddon bricht halt aus dem Eye of Terror raus und überfällt einfach wahllos das Imperium, aber irgendwann haben sie ja gecheckt, ah scheiße, der macht ja voll die krassen Rituale da und hat halt irgendwas vor, aber als sie das gecheckt haben und seine Streitkräfte zurückgeschlagen haben, da war es eigentlich schon zu spät und er hatte die Gunst von Tsinch schon erlangt. Genau, und da wurden halt die, die Minotaurs eingesetzt, um gegen Nightlords und Iron Warriors im Andromax-System vorzugehen. Das wurde als direkte Bedrohung für Terra identifiziert. Und dann ja, wurden halt vom Adeptus Terra direkt eine diplomatische Flotte des Adeptus Custodes losgeschickt, was ziemlich bemerkenswert ist, weil die Custodes ja da eigentlich noch komplett Terra-bound waren und eigentlich nur auf Terra, sag ich mal, den imperialen Palast verteidigt haben und sich für nichts anderes interessiert haben. Die wurden halt dahin geschickt und als das alles nicht so gut vonstatten ging, wurden dann halt die Minotaurs mit eingesetzt und ja, haben dann zusammen mit den Custodians vom Dreadhost die Verräter da ausgelöscht. Ja. Adeptus Mechanicus war auch dabei. Ja, da ging es halt richtig ab. Ja, irgendwie, da gab es so einen zuständigen Fabrikator-General vom Mars und der war sich diesem Ganzen nicht, also der war so ein bisschen uneinsichtig. Und hat halt gesagt, ich mache jetzt die Heretic Astartes da nicht platt. Und daher kommt das mit dieser Diplomatenflotte des Adeptus Custodes. Also ich finde das alles ein bisschen weird, dass Custodes dahin geschickt wurden. Weil das ja wirklich zu der Zeit haben die da einfach nichts verloren. Also wenn ein Zuhörer da eine bessere Erklärung zu hat, warum das so ist, bitte her damit.
Wie aber es ist auch altes Lore, ne? Oder?
Nee. Das ist im Codex Custodes 8. Edition. Daher kommt das.
Ach, krass. Ja gut, aber da haben die ja eh einen Scheiß auf alles geschissen.
Ja, also mit den Custodes, dass die jetzt nicht mehr diese mysteriöse Eminenz auf Terra sind, sondern einfach eine spielbare Armee. Das ist auch wieder so ein Ding, was ich nicht so geil finde.
Sehe ich aber genauso.
Muss man halt mögen, ne? Das wäre cooler, wenn das irgendwie bitte? Sowas. Ich sag, das muss man halt mögen, glaube ich, ne? Also, ich glaube, das wäre ganz cool, wenn die irgendwo mit eingebaut wären, als dass du dann aber nur, also jetzt irgendwie so kampagnenmäßig oder irgendwie sowas, keine Ahnung, dass du irgendwie nur so 2 oder 3 oder so hast und die dann auch, ja, weiß ich nicht, irgendwie eine besondere Rolle einnehmen können, aber so als komplette Armee irgendwie, ja, weiß ich jetzt nicht so.
Finde ich komplett daneben. Also, da muss man ja mal sagen, für Leute, die sich das vielleicht noch nicht irgendwie gehört haben oder irgendwie sowas, ne? Aber so, oder gelesen, die Custodes, das ist ja im Prinzip eine Naturgewalt, ne? Also da, wo die auftreten, da ist ja Ende, so, ne? Im Prinzip, keine Ahnung, ein Custodes Charaktermodell oder so ein Dreier- oder Fünfer-Trüppchen als Lord of War-Einheit anstelle von einem Baneblade aufzustellen. Sowas vielleicht, ne?
Naja.
Aber eine ganze Armee davon.
Ja, vor allem, wenn man sich mal überlegt, dass er so auch laut den, also wenn man nach den Romanen halt geht, sich dann Custodes halt auch mit Primarchen anlegen. So ein bisschen, also so aufmucken, so sage ich jetzt mal, so ein bisschen halt, ne? Also, beziehungsweise hier, wie heißt der Chef von denen nochmal, Valdor, ne? Konstantin Valdor. Dass der da mit Gilliman irgendwie so von wegen, was willst du eigentlich, Flitzpiepe, ne? Irgendwie so unterwegs ist und ja, lass Gilliman sein, aber den Schneid musst du auch erstmal haben. Das finde ich auch so ein bisschen so, ja, gut, okay. Wenn du so krass unterwegs bist, aber, ne? Naja.
Apropos Schneid und Custodes, da gibt's ja, und schäme ich mich gerade ein bisschen, dass ich gerade die Referenz nicht parat habe, aber da gibt's ja auch diese Geschichte, wo der Asterion Moloch einem Custodes gegenüber ziemlich frech ist und der Custodes da irgendwie so gar nicht drauf klarkommt und am Überlegen ist, so von wegen so, ja, eigentlich müsste ich jetzt, aber boah, das kann auch in die Hose gehen. So, und das ist schon krass, wenn ein Custodes sich nicht sicher ist, ob er einen Space Marine angreifen soll. Weil er nicht weiß, ob er das übersteht. Ne? Also vielleicht wäre es so doppelt aus, ne? Aber das ist schon, also spricht auf jeden Fall mal wieder für, was für ein krasser Ficker der Herr Moloch ist.
Voll.
Oberzerzickerin.
Ja, das ist auf jeden Fall, kommt diese Info aus dem Codex Custodes 8. Edition. Seite 31, The Tale of the 10,000 Envoys to the Omnissiah. Ich weiß nicht, ob die irgendein speziell, ich kenne mich mit Custodes auch zu schlecht aus, ob die irgendeinen speziellen Deal mit dem Mechanicus haben, dass sie sagen, okay, wenn wir jetzt da irgendwie, die haben ja diese Diplomatenmission dahin geschickt, um diesen General Ulixot, diesen Fabricator General sozusagen als ja, den dazu zu nötigen, mach das mal sozusagen, kümmere dich mal um diese Verräterbedrohung da. Ich weiß nicht, ob die da irgendeinen speziellen Deal haben, aber eigentlich, so wie ich das verstanden habe, ist das Avenging Sun der erste, wo Gilliman nach Terra kommt, oder ist das bei Legion des Imperators? Ich glaube, es ist bei Legion des Imperators, da geht es ja darum, dass die von Verteidigung des Imperialen Palasts zu einer Angriffsarmee umgebaut werden sozusagen. Und da habe ich das eigentlich so verstanden, dass die wirklich jetzt seit 10.000 Jahren da abhängen und eigentlich nichts
kann man natürlich dann wieder irgendwie dann im Nachhinein retconnen durch so von wegen so, ja, das ist alles nicht bekannt, ne?
Ja, aber das ist ja sehr aktueller Lore, ne? Also ich sag mal, Legion des Imperators ist ja top aktuell, sag ich mal. Naja, egal. Vielleicht gibt es da mehr Infos zu, mich würde es interessieren. Ich finde die Custodes halt immer so ein bisschen cringe, wenn sie jetzt bei 40k auftauchen. Aber ja. Wenn da einer mehr Infos zu hat, gerne her damit.
Ja. So, soll ich jetzt noch was über die Makarian Heresy noch sagen? Oder ich meine, das haben wir im Prinzip jetzt gerade vorhin schon abgehandelt, oder?
Haben wir im Prinzip gesagt, ne, die kommen da halt an, sind super krass, haben eine richtig krasse Flotte. Ja, gut, es gab da noch auf Kadusian oder Kadusin haben sie gegen die Unsterblichen gekämpft. Geil, auf den Eis, oh Gott, mein Gott, auf den Eisebenen von Gyros Prime. Oh mein Gott.
Super.
Mein Gott.
Der Sotaki-Mann höchstpersönlich führte die Minotaurs.
Also sind Sie der Rassismusbeauftragte von Games Workshop? Ja. Meinen Sie, ich kann das so machen? Kann ich diesen Planeten Gyros Prime nennen? Ja, natürlich. Ist überhaupt gar kein Problem.
Das ist das Problem. Jeder mag
Gyros. Selbstverständlich. Bitte mach es.
Positiver Rassismus ist sehr gut. Oh Gott.
Ich hatte heute noch Gyros zum Abendessen, geil, zum Einstimmen auf die Folge. Ja, leider ohne Tzatziki.
Ja, das Einzige, was man halt jetzt noch irgendwie im Rahmen der Macharius-Geschichte halt erwähnen kann,
Oh Gott, ja, aber die Macharius-Geschichte mit den Minotaurs, das ist ja wirklich eine Anspielung jagt die nächste. Also ich sag mal, sie sind auf Gyros Prime unterwegs, dann kämpfen sie noch in einem riesigen Labyrinth.
Ah, okay.
Ja.
Erzähl weiter. Ja,
es ist spannend. Ja, sie waren 25 Jahre zumindest involviert in dem Konflikt, ne? Das muss man sagen. Also da waren die lange unterwegs.
Hat ja auch richtig gescheppert, ne?
Ja, also, aber
in so einem Labyrinth ist ja auch, ne?
Gyros Prime und dann die Minotauren im Labyrinth. Also.
Ja, und im Rahmen dieser Häresie, oder Macharius Häresie, da sind sie ja, das hattest du ja vorhin schon erzählt, dass, da sind sie ja auf ihre jetzt aktuelle Flottenbasis gestoßen. Die Daedalus-Krater. Und das fand ich ja auch nochmal eine ganz witzige Nummer. Vor allem, wir haben das ja schon immer mal wieder erwähnt, zu diesen Konflikten zwischen den Space Marines untereinander. Und dass da diese Doom Warriors und die Inceptors sich gekloppt haben auf diesem Planeten und vor allem mit einem Ehrenduell, also oder mit Regeln der Kriegsführung. So, du darfst das nicht, ich darf das nicht, okay, dann darf ich das auch nicht, aber dann das dürfen wir. Und das finde ich irgendwie ganz drollig. Und das ging wohl jahrelang so. Und oder einige Zeit jedenfalls.
Dann kommen die bronzenen Proleten da rein und
ja, und anscheinend haben die Doom Warriors ja schon mal irgendwie Lunte gerochen, wie die drauf sind, die Minotaurs, und sind wohl deswegen so Hals über Kopf abgehauen. Die Inceptors haben wohl nicht so richtig gewusst, wer da kommt. Und obwohl, die Inceptors ja Orden der zweiten Gründung, ich finde das so gut, aber die wurden ja richtig auseinandergenommen auf dem Planeten. Also, und nicht nur da, auch im Weltraum wurden deren Raumschiffe gekapert und geklaut. Also wirklich dauerhaft. Das finde ich so gut. Und,
ja,
und
also die Doom Warriors haben ja auch richtig krasse Raumschiffe an die Minotaurs verloren. Also unter anderem große Kreuzzugsära, Assault-Transportschiffe und sowas, ne? Also schon richtig krass.
Ja, die haben richtig abgesahnt. Und und was ich aber auch noch richtig, richtig gut finde, die Inceptors wurden ja wirklich auf 100 Marines reduziert. Also wirklich mal auf so ein Zehntel der Ordensstärke. Und dann mussten die sich ergeben und haben dann halt die Minotaurs ja den Gefallenen die Ausrüstung geklaut. Also Reliquien und so auf dem Boden. Oh, der Bolter gefällt mir, den nehme ich mit. Und geil. Das finde ich so richtig gut. Und das ist ja jetzt auch für naja, seitdem sind ja alle Ultramarines ein bisschen sauer. Bisschen, kann ich verstehen. Ein bisschen.
Kommt nicht gut. Also mal ganz kurz, damit nicht irgendwie für die Leute, die zum Beispiel unsere Folge 18 noch nicht gehört haben, die Macarius-Heresie, das ist zwar so am äußersten Rand im galaktischen Westen, meine ich, gewesen, aber das ist jetzt nicht einfach nur irgendwie so eine kleine Hinterwäldler-Klopperei oder sowas, ne? Das war ein gigantischer Kreuzzug gewesen mit Hunderten von Welten, die da irgendwie innerhalb von 7 Jahren eingenommen wurden, auf später, wo sich dann diese ganzen Teilkönigreiche da quasi untereinander zerstreiten, hast du jede Menge loyale und Renegatenbanden, auch an Space Marines, die sich da untereinander gekloppt haben. Und letztendlich sieht sich das Imperium, um dieser ganzen Kiste Herr zu werden, gezwungen, da 100 Space Marine Orden reinzuschicken. Ne? Also nochmal Loyale obendrauf. Gigantisch, was da abging.
Das war schon so sehr Alexander der Große mäßig, das ganze Ding.
Ja, aber da kann man auf jeden Fall auch coole Kampagnen ansiedeln. Und die Doom Warriors auf jeden Fall auch richtige Vollsympathen. Die haben so einen Fehler in ihrem kataleptischen Knoten. Und deswegen schlafen die eigentlich gar nicht. Und sind deswegen auch dezent unausgeglichen. Und sind Spezialisten für Exterminators.
Ja.
Coole Typen auf jeden Fall. Und die haben wahrscheinlich auch richtig schmackhafte Raumschiffe gehabt. Versiertes
Personal.
Ja, ja.
Exterminators aber von Hand.
Ohne Schlaf.
Ja, hier heult der Chef noch selber.
Ich finde deren Kriegsschrei ist super. Doom yay, doom yay, doom yay.
Ja.
Was ist denn das?
Weiß Bescheid.
Oh mein Gott.
Ja, das ist ja dieses, ne, das je, dieses Altertumsenglisch, ne, so. Ihr seid verdammt.
Ja, aber die scheinen nach der Makarios Heresy nicht, sag ich mal, für Excommunique Traitoris erklärt worden zu sein. Immer noch hart am Brett, ey.
Die Doom Warriors.
Ja, so hier und da mal so ein Exterminator-Spezialisten ist ja auch nicht verkehrt. Ja,
nicht schlecht auf jeden Fall. Vor allen Dingen welche, die nie schlafen. Das ist total gut für deine, für bedachte und besonnene Entscheidungen.
Vielleicht aber...
die haben immer einen Ordensbruder, ne? Die kriegen alles mit. Ja. Die sind bei jedem Scheiß dabei. Die haben
einen Ordensbruder, der immer einen Finger über dem roten Knopf
hat. Vielleicht aber 270 Jahre. Wie viel haben sie geschlafen? Nein.
Genau, nein. Ohne zu blinzeln. Das tun wir übrigens auch.
Vielleicht nicht. Arbeiten die ja auch sehr gerne mit dem Inquisitor Kruppmann ja zusammen, der ja nun auch einen Hang zu Exterminators hat.
Ja, ja.
Vielleicht sind das gute Freunde oder Brieffreundschaften haben die.
Ja, wenn man sich so deren Kampagnen anguckt. Also Tyranniden eher weniger. Orks, Chaos, Minotaurs.
Irgendwelche Leute.
Alle völlig übermüdet, völlig unaufmerksam und aufgeregt. Geil.
Der Planet hat doof geguckt.
Weg. Was passiert hier? Was macht ihr mit mir?
Danach wäre Rot nochmal mit dem Euxine-Inzident. Das ist quasi nochmal des Makarios.
Ja, das meinte ich
Nico,
ja.
Nico, was hast du schon wieder gesoffen?
Nee, das meinte ich ja. Das habe ich jetzt eben kurz so zusammengefasst.
Ach so.
Weil wir das ja schon... Das einzige Interessante ist nochmal zu erwähnen, dieses Schiff, diese Daedalus-Krater. Dass das ja so ein Schiff wirklich aus der Heresy-Zeit ist. Und ein Heavy Assault Carrier. Ich weiß halt einfach nicht, was man sich darunter vorstellt, aber es muss ein gigantisches Schiff sein. Ein Schiff der Glorianer-Klasse ja wahrscheinlich irgendwie gleichkommt. Also es muss ja ähnliche Ausmaße haben.
Ja, also riesengroß. Ja, besonders wenn sie von den Doom-Heinis da auch noch was erbeutet haben, was ja auch erwähnt wird als großer Kreuzzugtransporter, dann muss ja das andere Ding von den Inceptors noch mal größer gewesen sein.
Wahnsinn. Im Rahmen dessen hätte ich da echt eine Frage an alle Battlefleet Gothic interessierten Leute da draußen. Ich bin mega neugierig und ja jetzt auch gerade im Begriff, eine Minotaurs Flotte aufzustellen. Schickt mir doch alle einfach mal alle gefundenen Namen Geld. Von Angriffskreuzern, von Zerstörern, von Nova-Fregatten oder auch Battle Barges, alles, was man so finden kann an den Namen, also wirklich namentliche Minotaurs-Schiffe. Da hätte ich nämlich Bock drauf.
Ja, an Narren Nico bei Instagram, bitte nicht an unsere E-Mail-Adresse, dann werde ich verrückt.
Stimmt. Genau, Narren Nico, das bin ich.
Ich bin gespannt, wie oft Gyros mit irgendeiner Zahl dahinter kommt.
Ich nummeriere das durch. 1 bis 70.
Gyros 1.
Ja.
2. Tzatziki Prime.
Tzatziki Prime. Gyros 1 hat wieder zugeschlagen.
Ja, krass, aber diese Inceptors, das war ja wirklich ein Orden der zweiten Gründung. Ne? Die waren ja wirklich uralt. Dass die...
Ja, die werden auf jeden Fall geilen
Scheiß. Dass die sich auf die Seite von, sag ich mal, den Sezessionisten in dem Falle geschlagen haben, finde ich ja richtig unglaublich. Die waren ja sogar War of the Beast am Start und sowas. Also krass. Ja. Wow, also
da ist halt die Frage, wie lang die da. Ich meine, das ging ja bis in die Halo Stars rein. Ne? Wer weiß, was für irren Scheiß
die da waren. Ich glaube nicht, dass das Sezessionisten waren, sondern dass es eher eine Fehde zwischen den Doom Warriors und Inceptors war. Also wirklich
meinst du?
Ja, das war so ein Ehrenduell-Konflikt. Das war nicht mal ein Duell der Böse gegen Gut, sondern das war wirklich ein Ehrenduell auf, planetarer Kriegsführungsebene.
Augenhöhe.
Die Inceptors und Doom Warriors haben ja diesen Planeten sozusagen gehalten und waren ja auf nicht imperialer Seite offensichtlich. Oder?
Doch, die wurden nur quasi wieder an die Kette gelegt und das mit Hilfe der Minotaurs, die da mal klar Schiff machen sollten.
Ach so, die sollten die sozusagen nur mal ein bisschen wieder einnorden.
Ja, deswegen ist es ja auch so heftig, warum dann ja nur noch...
So, Moment mal. Also, ganz kurz. Attacker, Minotaurs, Star Phantoms und Elemente von über 100 anderen Space Marine Orden, Verteidiger,
ja,
Doom Warriors, Inceptors, Various Renegade Space Marines, Alpha Legion, Fallen Angels und andere Heretiker.
Wer mit Alpha Legion, Fallen Angels und anderen Heretikern zusammenarbeitet, hat das auch nicht anders verdient.
Das finde ich ja krass. Aber warum lassen sie dann welche überleben?
Ja, na gut, die Frage ist auch, das ist jetzt hier in so einem Wiki so zusammengefasst. Bedeutet ja nicht, dass die auch alle wirklich auf. Es kann ja auch mehr als zwei Seiten geben in so einem Konflikt, ne? Also die Makarios-Heresie zeichnet sich ja vor allen Dingen dadurch aus, dass so viele auch dachten, Makarios ist tot, jetzt fällt das Imperium auseinander und wir erklären uns für unabhängig. Das können auch so Missverständnisse sein, wie es auch im Bad of War für die Lamentas war, sozusagen, ne? So, und zum Beispiel in diesem The Trail of the Mantis Warriors, diese Kurzgeschichte in diesem Legends of the Space Marine Roman, wo es halt um diesen Prozess an den Mantis Warriors geht nach dem Bad of War, da gibt es ja auch immer so Rückblicke und da bezeichnet zum Beispiel der eine Captain von den Mantis Warriors die Astral Claws auch als die loyalsten Söhne des Imperators, beziehungsweise er bezeichnet Lopfuron als den loyalsten Diener des Imperators. Und vielleicht sind das ja genau solche Missverständnisse da gewesen. Und nur weil Doom Warriors und Inceptors auf diesem Planeten gekämpft haben gegen imperiale Kräfte, heißt das ja nicht, dass Alpha Legion, Fallen Angels und andere Heretiker auch auf deren Seite standen. Das kann ja sein, dass ein System weiter sozusagen der Grund des Konflikts und der Abspaltung ein ganz anderer war. Dass da vielleicht einer gesagt hat, okay, das Imperium zerfällt, wir erklären hier unsere Autonomie. Vor allen Dingen als Ultramarines Nachfolgeorden, man erinnert sich daran, Imperium Secundus, ne? Also dieser Gedanke, okay, wir erhalten hier, was wir haben, wenn wir glauben, dass der restliche Imperium auseinanderbricht, kann ja sein, dass ein System weiter die, sag ich mal, Leute gegen das Imperium kämpfen, weil sie tatsächlich von der Alpha Legion unterwandert sind oder Fallen Angels da irgendwelche Chaos-Kulte hochziehen, weiß man nicht. So, das meine ich damit. Also es ist ja nicht sofort gesagt, dass die auch alle auf einer Seite standen. Nur meine bescheidenen Gedanken dazu.
Ja, aber nachvollziehbar, ne? Macht ja Sinn.
Ja, was geht bei der Verteidigung von Hermetika, mein Lieber?
Genau. 760 M41, die Verteidigung von Hermetika. Kurz mal vorweg ein kleines bisschen was zu dem Planeten, was ich nennenswert finde. Und zwar Hermetika liegt im Segmentum Solar und ist die zentrale Makropolwelt des Konma-Sektors, keine Ahnung. Wie man sich das jetzt, wie es genau ausgesprochen wird. Aushängeschild auf jeden Fall für den Planeten sind die speziell ausgebildeten Tunnelkämpfer, die der imperialen Armee gestellt werden. Und da sagt man, also von diesen Zeitgenossen sagt man, dass sie wenig zivilisierte ehemalige Bandenmitglieder sind, die allerdings auch gleichermaßen wahnsinnige Nahkämpfer sind. Und wahnsinnig in dem Sinne, weil die circa Mitte M32 auf Ulanoa Majoris den Orks ordentlich den Arsch aufgerissen haben. Und
Alter.
Ja, ja. Aber wie gesagt, wenig zivilisiert. Ne? Wahrscheinlich wird es daran liegen. Weil so als Tunnelkämpfer, ich stelle mir vor, so viel Gerödel hast du halt auch nicht am Mann. Dass du, ne, also...
Einfach so irre Maulwurfmenschen.
Richtig gut. Die kommen einfach irgendwo aus dem Boden geploppt, vermöbeln irgendwelche Orks, verpissen sich wieder und lachen dabei so, ihr so. Wichser.
Und Robot-Kumpel,
die Orks so denken sich nur, Alter, die sind ja voll gestört. Das geht ja gar nicht klar.
Wird ja so diese Kokosnussmänner von Vajana, also diese Kokosnussmänner von Vajana oder so.
Das kannst du auch.
Ey, ich meine, so Tunnelkampf, das sowas hinterlässt ja auch durchaus seine Spuren. Ne? Ich meine, wenn man sich so Berichte von Vietnam-Veteranen, die da in so Tunnel geschickt werden, anhört, so, das ist ja nicht, also kein Wunder, dass die alle da einen am Sender haben.
Ja, sicherlich, ne? Aber das muss ja erstmal irgendwie. Weiß ich nicht, so, hey, herzlichen Glückwunsch, du wirst Tunnelkämpfer, mein Freund. Ja, Das wollte ich schon immer, aber zum Glück bin ich dumm, deswegen kann ich das machen. Hey!
Du hast gewonnen heute.
Ja.
Genau.
Du hast in der Lotterie gewonnen.
Aber kommen wir jetzt mal direkt weiter zum Jahr 760 M41, wie eben schon erwähnt. Da wurde die Welt nämlich vom dunklen Apostel Layak, dem Verschlinger, und einer Streitmacht der Wordbearers, die einen riesigen Haufen von Mutanten mit ihrem Schlepptorden heimgesucht. Und das haben die mit Hilfe des Space Hulk Nightmare Paradox konnten halt Layak und seine Vasallen in das System einfallen und die enormen Verteidigungslinien durchbrechen, die sie vorfanden, um so ihre Invasion auf den Planeten zu starten. So, und die ersten, die den, vorsichtig gesagt, ratlosen oder besser gesagt verzweifelten Verteidigern des Planeten zu Hilfe kamen, waren natürlich die Minotaurs, wer auch sonst, angeführt von Asterion Moloch, der wurde ja eben auch schon mal erwähnt, ist nämlich der Ordensmeister. Und der gesamte Orden begann umgehend einen Sturmangriff auf den Feind, ne, was auch sonst, dafür sind sie ja bekannt. Und Stellung für Stellung und Stützpunkt um Stützpunkt haben die Minotaurs halt im Erdboden gleich gemacht, auf dem Weg zum Hauptquartier des Feindes, haben die, ja, also die Flut aus Bronze wütete wie nichts Gutes, beziehungsweise wie nichts Vergleichbares. Und da wurde auch auf dem Weg dahin, also auf dem Weg zu ihrem Ziel, wurde auch nichts und niemand verschont. Also selbst Non-Kombatanten sind halt denen unter das Messer gefallen. Also das heißt, Kriegsangehörige, die nicht mehr kämpfen können, weil sie jetzt zum Beispiel verwundet sind oder auch Kriegsgefangene zählen damit rein und sonst irgendwie was. Also ja, haben jedes Lazarett niedergemacht, was sie halt so finden konnten. Ist halt natürlich auch sehr, sehr human auf jeden Fall. Ne? Also wenn schon, dann sollen alle beglückt werden. Und Moloch höchstpersönlich führte mit seiner Leibwache aus Terminatoren einen Angriff auf Layak höchstpersönlich aus. Dessen Leibwache, also Layaks Leibwache, die konnte zwar vernichtet werden, also die wurde auch vernichtet, aber ich würde mal sagen, die Zeit, die es halt dafür gebraucht hat, konnte der dunkle Apostel nutzen, um halt in den Warp zu flüchten. Todesmutig, wie Wordbearers ja nun mal sind, das können die ja. Ja. Richtiger Ehrenpriester. Und ohne Anführer war es halt ein leichtes für die imperialen Truppen, den Feind halt niederzuhalten, bis man den Planeten mit der imperialen Flotte und einer Streitmacht, die von Necromunda aus eintraf, wieder befreien konnte. Ne? Niederhalten in dem Sinne wichtig erwähnenswert auf jeden Fall, weil die Minotaurs haben ja so gesehen ihr Ziel erreicht und danach sind sie sehr wahrscheinlich wieder ganz, ganz schnell weg gewesen. So, weil auch das haben wir schon gehört. Die kommen und gehen, ne? Ziel erreicht und tschüss, da sind wir wieder weg. Und haben ja auch natürlich ein bisschen Chaos hinterlassen. Also zumindest nicht viel Gutes. Ja, das ist so das, was man zu der Verteidigung von Hermetica 760 M41 sagen kann. Und als nächstes hätten wir dann noch die Militärkampagne oder Operation Perun Cross Incident von 989 M41.
Warum dieser Space halt peruanisches Kreuz heißt, wissen wir alle nicht.
Keine Ahnung. Wer weiß. Vielleicht.
Überall so Panflötenbands in jeder Ecke.
Vor allem komplette Panflötenbands. Die stehen dann da. Was macht ihr? Ja, wir haben sogar CDs dabei. Was? Ja, CDs. Kannst du kaufen.
Lama-Servitoren. Die irgendwelche Sachen.
Die spucken dann Boltgeschosse wahrscheinlich, ne?
Genau.
Oh, pass auf, Ducklich, der schießt gleich wieder. Perun Cross Incident. Gemeint ist hiermit das Ende der dreijährigen Kampagne gegen den in Ungnade gefallenen Nachfolgeorden der Night Reapers. Und gemeint ist hiermit nicht ein Nachfolgeorden der Night Reapers, sondern die Night Reapers sind ein Nachfolgeorden, dessen Herkunft unbekannt ist. Oder weiß da jemand von euch mehr? Ich konnte da. Konnte die da nichts finden.
Die Night Reapers, das ist doch auch so ein Forge World Orden, ne?
Ich glaube, ja.
Die sind krass. Die haben auch ein geiles Logo, ne? Warte mal. Ja, erzähl das mal weiter. Ich weiß nicht, von wem die abstammen, aber die sind ziemlich... Ich habe die mal irgendwie auf Zettel gehabt. Ich habe da mal was zu recherchiert zu wegen eigenen Armeen und so.
Cool.
Ist
ja. Mir kommen die auch bekannt vor vom Namen auf jeden Fall, aber ich habe da leider gar nichts zu gefunden. Aus wessen Genser die...
Nee, dazu gibt es auch nichts, bin ich der Meinung.
Stammen. Na, okay. Naja, 989/41, wo die Night Reapers, die am Rand der Lana Rifts tätig waren, für exkommunikate Traitores erklärt, da man ihnen nachweisen konnte, dass sie die Flotte des Freihändlers Baron Strossjün zerstört haben. Das ist natürlich hier eine sehr, sehr nicht so heldenhafte Tat. Das macht man ja eigentlich nicht. Das ist halt...
Naja, du weißt ja auch, Rogue Trader sind ja auch oft zwielichtige Typen, ne?
Stimmt, da muss man da erstmal natürlich... Ne? Wahrscheinlich wollt ihr nur nach dem Weg fragen, wurde gleich erschossen. Ja. Wahrscheinlich, wer weiß das schon. Ist ja auch relativ egal halt, ne?
Naja, jetzt weiß ich es. Die Night Reapers, die haben auch so ganz krass... Ja. Das sind gut verbündet, glaube ich, mit dem Dark Mechanicum, bin ich der Meinung, und haben also krass viele Xenos-Waffen und sowas in ihr Arsenal integriert und modifiziert. Und
richtig.
So. Ja.
Da komme ich auch noch zu. Richtig geiler Scheiß nämlich. Die ersten, die auf den Befehl, die Abtrünnigen zur Strecke zu bringen, reagierten, waren die Avenging Sons mit 4 Kompanien und einer Einsatzgruppe der imperialen Flotte. Also auch da wurde wieder mal nicht gegeizt. Da hat man sich gedacht, wenn wir schon hier so ein kleines Teelicht haben, in Anführungszeichen, hol doch mal einen Elefanten, der das austritt. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Alles andere macht ja auch gar keinen Sinn. Halt, ne?
Griechischen Kriegselefanten.
Tata.
Ist euch mal aufgefallen, dass so ein Gyros-Spieß, dass er auch aussieht wie ein kurzer, dicker Elefant? Vielleicht schließt sich da der
Kreis. Oder halt ein Space Hulk. Könnte auch ein Space Hulk sein.
Wer weiß das
Prime, schon. Alter.
Da muss es auf jeden Fall
sein. Space Hulk oder ein dicker Rüssel.
Der Elefant, der Gyros-Elefant ist auch das Wappentier von Gyros Prime, habe ich gehört.
Da muss es auf jeden Fall heimliche Verbindung geben zu den Highlords von Terror. Oder Terror.
Ja.
Terror, Lirum, Larum. Scheißegal.
Gyros Prime ist auch ein Versorgungsplanet, auf jeden Fall.
Das ist ein Verdauungsplanet, ne? Das glaube ich auch.
Scheißlos Maximus, ja. Circus Maximus, das neue Buch von Kevin Russell. Nein, erzähl weiter.
Oh Gott. Das ist sehr lustig. Ja. Dazu kommen wir später noch. André hängt hier an dieser Folge noch 3 Stunden Solo-Schwadronieren an. Ne? Weshalb er dieses Buch braucht, was da rausgekommen ist und warum das so wichtig ist für den Podcast.
Ja, wir müssen mit unseren Zuhörern da mal über die Finanzierung sprechen. Denn so ein Podcast ist sehr kostspielig.
Wenn jeder ganz genau, vor allem, wenn einer der Hosts bestimmte Bettlektüre sich wünscht, die dann kohletechnisch jenseits von Gut und Böse liegt. Aber wie gesagt, da kommen wir später zu. Ist ja auch bald Weihnachten und ihr habt ja unsere Postanschrift. Also von daher easy. Aber kommen wir erstmal dazu, unter welchem Vorwand die Night Reapers nämlich so richtig einen rausgehauen haben. Und zwar so richtig schön klingelstreichmäßig haben die unter dem Vorwand eines Hilferufs, der selbstredend nicht echt war,
Hilfe!
Haben die...
Hilfe!
Das klingt aber... eine holde Jungfer ist in Nöten.
Ich wollte gerade sagen, nee, wir sind nicht mehr bei den Holy Griffins am Ring, ne? Das ist... Naja, wie gesagt, also unter diesem selbstredend nicht echten Hilferuf gelang es halt den Night Reapers mit Hilfe von unbekannten Warp-Flammenwaffen, die Schilde der Schiffe umgehen konnten, den Avenging Sons schwere Verluste zuzufügen, einen Angriffskreuzer zu erobern und einen zweiten so zu beschädigen, dass er halt auch nicht mehr zu retten war, den konntest du einfach nur noch in die Presse schmeißen und tschüss. Da war halt dann Feierabend.
Flammenwaffen
und im Weltall, daraufhin
das geht auch nur bei 40k.
Ja, pass mal auf. Daraufhin befahl auf jeden Fall der hohe Senat zu Terror, den Minotaurs, die Mobilisierung. Und mit von der Partie waren ebenfalls die Red Templars, über die ich jetzt gerade nicht so viel weiß, aber der Name ist ja schon mal, der ist ja schon mal nicht schlecht. Ich glaube, damit können wir uns alle ganz gut anfreunden.
Mit diesem ausgebufften Trick mit eines nicht echten Hilferufs haben sie noch 97 weitere Flotten ins Verderben gelockt.
Hilfe! Neben den Red Templars kamen halt auch noch sämtliche PVS-Flotten der umliegenden Sektoren mit hinzu. Also wie gesagt, das geht ja nicht anders. Ne? Da muss natürlich, wir lassen jetzt hier alle stehen und liegen. Alle müssen sofort dahin. Ansonsten ärgern wir uns noch. Und was darauf folgte, war halt, dass 3 Jahre lang ein blutiger Abwehrkrieg tobte, in dem sich allerdings zeigte, dass die Tech Marines der Night Reapers es geschafft haben, die Warp-Flammenwaffen der Helgrimmid, das sind menschenaffenähnliche Xenos, mit fortschrittlicher Warp-Technologie. Nee, die hatten wir noch nicht, glaube ich. Weiß ich nicht, ich glaube nicht.
Doch.
Aber in einer anderen Folge. Ja. Die hatten ja diese krassen Menschenaffen. Das war doch irgendwer hat die doch total zu Klump gehauen. Das war doch auch ein guter Lacher.
Ja, die
doch Glasknochen haben.
Ja, genau. Aber nur ihre Arme und Beine. Nur ihre Arme und Beine. Genau. Und nur die Arme und Beine sind halt so glasknochenmäßig. Und die reiten halt auf diesen riesengroßen Xenos-Reittier-Bestien-Viecher.
Ja.
Und haben halt da total den Spleen, was halt so Warp-Technologie und was man daraus für Waffen basteln kann, halt haben die halt voll auf dem Kasten. Und haben sich natürlich die Night Reapers bedient, so nachbarschaftsmäßig, weil die Helgrimmid, die kommen ja auch aus den Lana Rifts, rein zufälligerweise. Also, mein Gott, also gehst mal zum Nachbarn, holst dir mal eine Tasse Zucker, ne, passt ja schon. Und die konnten das auf jeden Fall für sich nutzen, haben das halt für sich und ihre Zwecke halt angepasst, so ein bisschen modifiziert und so weiter und so fort. Naja, und abgesehen davon hatten die dann auch noch Bündnisse geschlossen mit den ruinösen Mächten. Wenn man sowieso schon mit dem Rob hantiert, dann kann man auch mal kurz anklopfen und fragen, so, hey, habt ihr Bock? Wie sieht's denn aus? Und schon ist das mit diesen PVS-Flotten und dem zweiten Space Marine Orden ist es gar nicht mal mehr so weit hergeholt im Sinne der Notwendigkeit, weil ich glaube, die Minotaurs alleine hätten auch da hart reingeschissen dann gegen die. Wäre sehr wahrscheinlich.
Ich muss hier ganz drüber lachen. Jetzt haben wir endlich diese ganzen verfickten Orang-Utans auf Terra ausgerottet. Da müssen doch noch irgendwo welche sein. Ah, guck mal hier.
Und das waren übrigens die Sons of Medusa, die zu Klump getreten haben. Der Folge.
Ja, genau.
Ich finde es gut, die deutsche Übersetzung ist auch einfach grandios beim Lexikanum. Die Außerirdischen hatten Aussehen von Menschenaffen mit verfallenen, körperlich schwachen Gliedmaßen.
Furchtbar. Ja, genau. Das ist schon ein bisschen eine dolle Nummer, ne? So. Top. Machen wir weiter? Die Reise geht ja noch ein bisschen weiter. Das war jetzt ja nur das Vorgeplänkel.
Ich muss aber noch ein bisschen lachen, das mache ich so in mich hinein.
Ja, du kannst gleich noch mehr lachen. Also es wird auch noch witzig, so keine Sorge.
Oder der Helgrimmid ist übrigens auch ein Gegenspieler von Superman.
Und da kommt wieder Henry.
Sehr lange Arme, rote Haare und einen dicken Ranzen.
Ja, nee, das ist dann auch so ein
Affenviech. Und Lordmeister.
Tatsächlich.
Ja, sag ich ja. Orang-Utan. Hm. So, auf jeden Fall. Beim Wrack der Peron Cross, einem Giganten von prämenschlichem Raumfahrzeug, gelang es schlussendlich den imperialen Truppen die Night Reapers zu stellen. So, quasi so in die Ecke getrieben. Die Night Reapers haben da halt nach einer Waffe gesucht, die ihr Schicksal in diesem Konflikt noch hätte wenden können oder sollen. Sind es aber nicht mehr dazu gekommen, die zu finden oder, wenn sie gefunden haben, dann einzusetzen. So, auf jeden Fall waren sie sehr bedacht darauf, dass sie dann noch irgend so einen krassen Ballermann kriegen. Denn als die Minotaurs gerade so richtig Fahrt aufgenommen haben und das Wrack wirklich auf links gedreht haben, traf eine Streitmacht der Grey Knights ein, unter dem Kommando von Bruder Captain Danicus, mit dem Angriffskreuzer Equinox Blade. Natürlich.
Danicus.
Wer kennt ihn nicht?
Alte Scheißhausfliege.
Ja, Danicus, die alte Rammensau. Ja, pass auf, das kommt jetzt ja noch richtig. Also der ist echt eine Scheißhausfliege. Ne? Danicus befahl nämlich einen allgemeinen Rückzug, während die Grey Knights einen Teleportangriff mitten ins Herz der Perun Cross im Schilde führten. Ist natürlich erstmal sehr heroisch und ist natürlich auch total cool. Und die Grey Knights haben sich bestimmt alle gefreut. Geil, jetzt geht's wieder rund und so. Was soll schon passieren? Was danach allerdings passierte, ist unbekannt. Boah, so. Nach dem Angriff der Grey Knights wurde das Wrack von gewaltigen Explosionen zerstört. Dabei ließen sämtliche Grey Knights und sehr viele Minotaurs auch ihr Leben. Und es wird angenommen, dass beinahe alle Night Reapers vernichtet wurden dabei. Das war dann so das Ende vom Lied. So ging es dann aus. Ob das jetzt so richtig erfolgreich war, weiß ich nicht. Meine Gefühle sind eher gemischt. Auf jeden Fall ist es unterhaltsam gewesen.
Ja, die Night Reaper sind aber 10 Jahre später nochmal aufgetaucht, ne?
Ja, sag ich ja, es wird ja angenommen, dass beinahe zu dem Zeitpunkt wurde.
Aber die hatten dann wieder Beef mit der Inquisition. Also die Night Reaper wirken, finde ich, so ein bisschen so, ich habe jetzt gerade meinen Wiki-Artikel hier auf, als wäre das so ein Versuch gewesen von Forge World nochmal an den Erfolg von Minotaurs und Red Scorpions anzuknüpfen. Aber naja.
Mehr so naja.
Ja, ich glaube,
mit dadurch,
dass es dann direkt wieder in diese Heretic Astartes-Schiene ging, war das dann doch nicht so attraktiv oder so. Weiß ich nicht. Vielleicht kommt da ja noch mal was. Night Reaper. Klingt auf jeden Fall hart. Cooles Farbschema. So.
Argus Rex.
Nee, ich glaube, wir haben zu den Minotaurs alles gesagt. Wir hatten die Ronald McDonald-Ära.
Nee. Abschließend definitiv Playlist.
Wir haben über
Playlist.
Gyros Prime geredet, wir haben über Labyrinthe geredet. Ich glaube, mehr kann man über Minotauro nicht sagen.
Okay. Ah ja, um nochmal richtig reinzuscheißen, also ich habe ja mit Nico zusammen an einem Abend mal Recherche betrieben. Die werden Minotauros ausgesprochen.
Okay.
Ja.
Was haben wir gesagt?
Minotauros.
Alles
gesagt heute. Heute wurde alles gesagt.
Ja, ich hab so ein,
gut, dass du das, gut, dass du das am Ende der Folge sagst und nicht, das nicht vorher steckst.
Ja, schön.
Absicht.
Ja.
Können wir nachträglich nochmal alles ändern.
Wie sagt ihr, André, die beiden haben jetzt richtig perfiderweise Strichliste geführt und für jeden Strich hauen die uns in die Schnauze das nächste Mal.
Naja, sonst so.
Für jeden Strich haben wir einen gehoben.
Kommen.
Eben war meine Flasche noch voll, jetzt ist sie super leer. Karibische rum.
Es ist die dritte schon alle.
Gute Asmus.
Die sind richtig teuer.
Ja. Ah, sehe gerade hier die wunderschönen Power.
Ja, sehen wir auch die zwei Stunden
geknackt, Desert, ne? World Camo auf Insta. Sehr schön, hübsch. Geht mal auf Anno und 4.
Die sind richtig geil geworden.
Ja, dann sind wir durch und wollen zur Playlist, ja? Ich nehme der Wein von Samos.
Yo.
Von Costa Cordalis.
Geil.
Oh Gott. Geil.
Kannst noch einen? Wir haben alle zwei sonst.
Was?
Wir haben alle zwei. Kannst noch
haben wir alle zwei.
Also ich habe auf jeden Fall zwei Wünsche.
Warum das?
Weil
das haben wir jetzt gesagt. Da warst du noch nicht da.
Ich konnte mich nicht entscheiden. Also einen schicke ich schon mal raus. Einmal einen klassischen, und zwar von Black Sabbath, Paranoid.
Der ist bestimmt schon drauf.
Nee, der ist nicht drauf, habe ich geguckt.
Echt?
Na gut.
Und das zweite, das zweite kann ich ja gleich hinterhergeben. Das ist tatsächlich ein Fundstück, auch bei Spotify. Großartig. Rotzig alter Deutschpunk, Anfang der 80er. Paranoia von der Band Paranoia 1984.
Mhm. Ja, weiter im Text, bitte.
Dann hätte ich gern Obey the Cowgod von Green Jelly.
Finde ich gut.
Und Bring Me Everyone von Mustache. Das passt, glaube ich, vom Feeling ganz gut.
Finde ich gut. Grabowski, was geht bei dir?
Haben wir schon den Sirtaki-Tanz? Ja, ne? Bestimmt.
Ich glaube nicht.
Weiß ich. Sorbas the Greek.
Sorbas Tanz haben wir ja.
Ja, Sorbas, aber dann hätte ich hier noch. Was haben wir denn hier? Ja, Piraeus Sirtaki. Oder einfach Sirtaki-Gedöns hier. Man kennt's ja. So. Das wäre der erste, weil es muss natürlich auch irgendwie so thematisch sein. Und der zweite Song wäre dann von Creator, und zwar Violent Revolution. Ich dachte mir, das ist irgendwie, das geht gut voran, das passt das ganz gut.
Klingt auf jeden Fall super.
Klingt total gut.
Seit den Holy Griffins haben wir das wieder eingeführt, dass hier wieder ordentlich viel Scheiße kommt, glaube ich.
Ich würde jetzt noch Labyrinth von Taylor Swift draufpacken.
Stimmt.
Das ist stimmig.
Ja, finde ich gut. Wurde nicht gecancelt wegen irgendwas?
Wer nicht, ne?
Wegen dem Song.
Nee, warte mal, Moment. Gewisse Bubbles haben uns auch gecancelt. Aber hey, ja, echt? Das ist ja das gute Recht. Das gute Recht von Menschen. Ist ja auch gut, dass man sich heute auch mal Kritik stellen muss.
Scheiße zu sein. Ja, wir haben ja drüber gelacht. Und dann einfach weitergemacht.
Gut.
Einfach weitergemacht.
Ja, ich fand es wundervoll. Es hat jetzt auch wirklich, das ist eine ziemlich gehaltvolle, lange Folge geworden. Über 2 Stunden drin.
Ja.
Spaß pur. Gut. Wenn ihr nichts mehr habt.
Wechselbad der Gefühle.
Bis zum nächsten Mal. Dann in der nächsten Folge, schließen wir das erste Badab-Buch ab. Wir sind dann also halb durch. Freut euch des Lebens. Tschüss.
Nur noch mal so
lange. Hallo, ciao.
Ciao.
Beim Imperator nichts Neues. Präsentiert der Bader Malstrom-Komplex.